Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back mit euren drei galanten, alten und etwas jüngeren Herren, Marius, Jonas und meiner Wenigkeit, dem Alper. Ich habe letztens ja mit euch ein wunderschönes Spiel gespielt auf unserem Kanal, nämlich unser Quiz für eine Handvoll Donuts, so ja. Heißt es. Allerdings in der Familienduell-Edition, wo es nicht darum geht, korrekte Antworten auf Fragen zu finden, sondern beliebte Antworten. Und das hat ergeben etwas, das mich leider ein bisschen schockiert hat. Junge Leute kennen Familienduell nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Das war sehr traurig.
Das wäre eine tolle Umfrage auch gewesen. Nenne eine beliebte Familiensendung im RTL-Programm am Vormittag.
Ja, aus den frühen 2000ern. Ja, das hat auf jeden Fall mich etwas alt fühlen lassen. Wir haben 2025 und ich glaube, in der Tour wird es heute auch weitergehen, wenn die drei Herren hier sitzen. Wollte ich mir so richtig alt fühlen?
Oh ja, bitte.
Wer 2007 zur Welt kam,
ja,
ist heute volljährig.
Nice, oh. Herzlichen Glückwunsch.
Krass.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die 2007 auf die Welt gekommen sind. Wir
wisst
hassen
ihr,
euch.
Wie man sich mal wieder jung fühlen kann?
Ja,
na? Erzähl. Ich ex ist dieses Wasser. Man hat das letzte Mal was geäxt. Okay, krass, okay.
Nehmen wir das wirklich.
Ich fühle mich wie bei Jack.
Ich sehe aber schon in einer halben Stunde, Jonas muss aufs Klo.
Hi, ich bin Johnny Knoxville und ich exe jetzt ein Glas Wasser.
Okay. Boah, er hat es geschafft. Respekt, Jonas. Der Wasserexer.
Wie kalt das ist.
Wow, dieser Podcast geht ans Limit. Jonas trinkt kaltes Wasser.
Also cool, wirklich.
Siehst auch wie ein Schwein aus.
Ja, du hast dich komplett nass gemacht im ganzen Flur.
Wow. Cool, Jonas. Oh, du hast noch mehr Wasser.
Oh Gott.
Ja. Nee, ich musste mich jetzt...
Hättest du die Flasche Tornado, dann wäre es ja besser gewesen.
Ich hatte vor dem Podcast nicht so viel Zeit, deshalb musste ich mich jetzt hydrieren.
Ja.
Um viele tolle Sachen zu erzählen.
Boah, alter Mann, ey, dir tropft so ein Tropfen vom Doppelkinn runter. Das ist gerade in diese Brille rein.
Sabbernd im Podcast. Wollt ihr euch jung fühlen?
Xenia hat ja mal ein Video gemacht zu Herr der Ringe und da haben wir so einen Sketch für gedreht, wo ich Denethor gespielt habe, der in Die Rückkehr des Königs ja so ekelhaft ist.
Das
ist ja
auch Tomatensnacker, ja.
Ja. Und da habe ich auch Tomaten so ekelhaft gegessen und ich habe mich richtig, richtig eklig gefühlt.
Ich habe irgendwie in dem Moment Marlon Brando der Pate-Vibes so bekommen, als du das gegessen hast, falls ich mich an die richtige Szene erinnere.
Tomaten?
Okay, danke.
Wann ist Marlon Brando?
Der ist doch auf diesem Tomatenfeld und packt Tomaten da so auf die das
sind, ja,
nee, das ist Zitrone, ne?
Orange? Nee, Orange.
Weil, Orange, ja.
Weil tot, deswegen Orange.
Ja, und apropos, jetzt haben wir können Jackass und das zusammenbringen. Habt ihr gewusst, dass Marlon Brando und Steve O miteinander verwandt sind?
Ja, die heißen ja beide O miteinander.
Die O's, ja.
Marlon Brando und Steve O.
Und die haben halb Irland geheiratet, aber die haben alle Doppelnamen.
Ja, und die sind übrigens auch verwandt mit Orlando Bloom. Der trägt nur seinen zweiten Namen hinten.
Ja.
Der ist auch ihre.
Ja,
Erlend
und Michelle Yeoh ist auch. Ja. Ich habe heute aus dieser Familienduell-Edition,
ja,
da sind ja einige Fragen hinten übergefallen. Die habe ich euch heute auf jeden Fall mitgespielt. Die spielen wir. Außerdem sprechen wir heute. Bitte?
Dass sie mitgespielt?
Ich habe die mitgebracht. Die spielen wir heute. Außerdem sprechen wir heute über den Skandalfilm schlechthin, würde ich sagen, aktuell. Oder den Film, ich würde nicht sagen, es ist schon ein Skandalfilm. Nicht der Film selbst, sondern vielmehr das Drumherum. Schneewittchen. Xenia hat zwar eine Kritik dazu gemacht, aber wir wollen auch noch mal kurz darüber sprechen und Jonas' Meinung auch dazu hören, der den Film ebenfalls gesehen hat. Und dann schauen
das wird
wir mal.
Eine kontroverse Meinung.
Oh. Oder
bin ich gespannt. Und dann.
Vielleicht doch nicht.
Und dann schauen wir mal, was wir noch so schaffen. Es gibt auf jeden Fall noch einige andere Filme, über die ich sprechen möchte. In diesem Filmpodcast herzlich willkommen nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir sind aber auch so ein bisschen Serienpodcast, ne?
Das sind wir auch.
Weil Marius und ich haben auch eine Serie angefangen, über die wir ein bisschen sprechen wollen.
Tatsächlich.
Ja, The Studio.
Die hat sonst noch niemand gesehen.
Ja,
ja.
Noch niemand auf diesem Planeten.
Ja. Das ist die Seth Rogen-Serie.
Ja. Über nicht mal er hat die Serie gesehen.
Aber ist das nicht diese Verballhornung von, das ist auch ein altes Wort, dem MCU? Und
Pass auf.
Ach, das war The Franchise.
Du musst das richtige alte Wort benutzen, damit es doppeldeutig wird. Er veräppelt.
Ah ja, weil es
veräppelt, die wir es genauer veräppelt, das Studiosystem und dieses nur auf Kommerz rausgehende.
Stimmt, die hätten es auch nicht das Studio nennen können, sondern einfach Seth Rogen verarscht Hollywood.
Okay, das klingt eigentlich cool.
Ja, gucken wir mal.
Gucken wir mal rein später. Wir machen jetzt erstmal Familienduell. Wir haben das ja vor einigen Wochen gespielt und es sind einige Fragen hinten übergefallen. Ich habe 5 Fragen aus der Folge mitgebracht, die wir nicht gespielt haben. Das hatte verschiedene Gründe. Ich habe auch bei einigen dieser Fragen festgestellt, dass sie einfach nicht funktionieren. Okay. Also ich musste mich da ja auch reintasten. Ich habe das ja noch nie gemacht, so ein Familienduell zu entwickeln. Da noch mal für alle, die da komplett lost sind gerade.
Familienduell zu entwickeln.
Also es geht ja darum, eine Frage zu stellen, auf die es viele verschiedene Antworten gibt. Zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dann stellt man diese Frage ganz vielen Leuten da draußen und dann hat man am Ende, also bei Familienduell war es so, es wurden immer 100 Personen im Supermarkt oder im Einkaufszentrum gefragt. Und dann haben irgendwie 30 gesagt rot, 25 blau, 20 grün oder so. Mhm. Und dann sind die Contestants da und müssen das erraten. Und das machen wir auch. Ihr spielt zusammen. Yay. Ich stelle euch eine Frage und ich möchte mal gucken, ob ihr bei der Hälfte es schafft, also ob ihr 5 von 10 schafft, einmal so komplett zu clearen.
Ja. Schaffen wir.
In der Langversion haben ja Marius und ich auch schon zusammen gespielt. Und ob wir verloren haben oder gewonnen, das könnt ihr im Video erfahren. Das verlinken wir euch nochmal.
Auf jeden Fall.
Im Video und hier.
In den Shownotes.
Hier, in den Shownotes.
Irgendwo.
Ja. Ja.
Genau.
Let's go.
Wenn ihr eine falsche Frage, wenn ihr eine Frage falsch beantwortet und die nicht dabei ist, dann mache ich den hier. Ist das nervig?
Kannst du heute auch, sorry, mein...
Dein Handy klingelt.
Dein Soundtrack.
Boah, ey, diese Leute von Jackass, ne, die haben einfach keine Manieren.
Ja. Kannst du auch heute die ganze Zeit das machen, wenn wir auch eine falsche Frage stellen, so wie ich gerade gesagt habe?
Okay.
Sehr gut.
Okay. Seid ihr bereit für die erste von 10 Fragen?
Sie.
Ja.
Ihr spielt zusammen. Mhm. Und ich möchte nacheinander eine Antwort. Wir beginnen bei Jonas.
Okay.
Oh Gott.
Außer gar nichts... Was isst du gerne im Kino?
Popcorn. Ja, top Antwort, oder? Also, ja.
Top Antwort, 67%.
Okay. Also die Frage, ob das, sind Rückfragen erlaubt, ob das salzig und...
Ja, genau, erzählt es beides.
Geht beides.
Okay. Dann sag ich Nachos.
Oh, nee, ich wollte es einfach nur mal drücken.
Wow, ich dachte, wieso?
Nein, es ist bei 28% auf Platz 2.
Ja.
Was haben wir noch?
Dann würde ich sagen, was auch oft angeboten wird, ist Eis. So.
Ja, so darf ich auch sagen, oder?
Ja.
Also Eiskonfekt und so, ist doch geil eigentlich.
Die kommen ja, anfangs sind die ja immer ins Kino reingekommen. Will noch jemand Eis?
Ja.
Das gibt's ja auch irgendwie nicht.
Und in der Sneak gab das früher.
Es gibt auch diese eine Marke mit den Kuhflecken, die auch öfters mal Werbung in Kinos macht.
Das stimmt.
Ja.
Da gibt's die kleinen, teuren Portionen vorne.
Ja, das ist wahr.
Oder gibt's auch hier im Kino.
Eis ist auf Platz 4 mit 1%. Euch fehlt nur noch die 3.
Oh, Marius, deine Stunde ist gekommen.
Lass mich kurz überlegen. Also, es gibt ja noch so.
Ich hab's.
Ich wüsste auch.
Bevor du gleich sagst, was richtig
ist. Ich hab mir letztens, als wir beim Fantasy Filmfest waren, habe ich mir was gekauft und habe gedacht, boah, ist nicht der geilste Snack, weil er ist laut, relativ.
Ja.
Klackert nämlich. Und deswegen sage ich. Ja, nein, Kastagnetten. M&M's.
Kastagnetten?
Okay.
Sind Kastagnetten nicht das Instrument?
Ja, okay. Zum Flamenco-Tanzen. Aber ich sag M&M's, weil die gibt's wirklich in allen Kinos.
Ja. M&M's.
Ich will dazu
die hab ich auch schon geholt.
Sagen. Also ich glaube erstens nicht, dass es M&M's sind.
Nicht? Oh, fuck was.
Ich glaube, dass es eher Nüsse sind.
Mhm.
Und
nee.
Zweites würde ich sagen, ich glaube, dass die Antwort ist, weil wir so ein einflussreicher Podcast sind, dass die andere Antwort...
Ja, jetzt kommt Hering wieder.
Hering ist.
Ja. Aber wieso Nüsse? Also hier gibt's ja ein Kino, wo es ein bisschen andere Sachen gibt. Da gibt's Nüsse, aber wer kauft sich denn Nüsse?
Mit M&M's mit abgedeckt.
Wer kauft sich denn Nüsse?
Nüsse sind geil.
Ja.
Aber doch, du gehst ja ins Kino, oh, jetzt ein paar Haselnüsse, jetzt ein paar Walnüsse.
Ich glaube, Marius kann sich nicht in andere Menschen reinversetzen.
Das werden wir jetzt an der Antwort sehen.
M&M's auf der 3 mit 3%.
Nein! Ja, ja, guck mal.
Und damit habt ihr die
Die stehen in jedem Kino, die sind nicht so teuer und du hast Erdnüsse mit abgedeckt. Tatsächlich, aber andersrum.
Was
aber
mit Hering?
Popcorn 67%, Nachos 28%. Ja. Das fand ich schon spannend. Seid ihr bereit für Frage 2?
Nice, ja.
Ja.
Wenn Filme Tiere wären.
Oh Gott.
Welcher Film wäre ein Säbelzahntiger?
Muss ich einfach.
Ja, Marius beginnt.
Da fällt mir instant Ice Age ein.
Ice Age.
Da kommt drauf. Aber ist der Film einer? Boah, das ist ja blöde.
Weil darin ein
Säbelzahntiger. Warte, darf ich nochmal überlegen, wenn einer.
Nee, Antwort ist genannt.
Okay, scheiße.
Einfach Ice Age 1,
2, 3, 4, ja.
Gelten alle. Also ich habe auch, ne?
Nein.
Ice Age auf Platz 1 mit 25%.
Guck, alle haben es nicht verstanden, so wie ich.
Okay. Jonas.
Was ist denn noch
ein... Ich habe wirklich jetzt ein Problem. Was ist denn
das? Achso, es gibt nur drei Antworten übrigens.
Nur drei?
Ja, nur drei. Weil das war so eine Frage, die war einfach zu...
Okay. Also, ich habe jetzt was, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht stimmt, weil da nicht so viele kennen. Und zwar ein Film von Roland Emmerich, in der die Hauptfigur Lee heißt, rückwärts gesprochen Held. 10.000 BC. Da kommt nämlich dieser Tiger drin vor.
Das ist ja.
Das stimmt.
Ja.
Da ist das erste X. Übrigens, das war so eine Frage, die habe ich nicht reingenommen, weil es einfach die Fragen, die Antworten waren zu vielfältig. Also okay. Es gab also auf Platz 2, die Antwort hat sogar schon nur 4% und das ging einfach nicht, deswegen kam die nicht rein.
Da bin ich gespannt.
Der einzige Film, der mir noch einfällt, und das ist nicht mal ein richtiger Säbelzahntiger, ist X-Men wegen Sabertooth.
Nein! Zweites X, aber also ich meine, versucht mal, ne? Ein Film als Säbelzahntiger so von seiner Machart und seiner Geschwindigkeit und seiner Action und so weiter.
Und von seinem Ausgestorbensein.
Das weiß ich nicht. Würde ich jetzt so...
Ich habe keine Ahnung. Welcher Film ist denn...
Ich habe keine Ahnung. Conan der Barbar.
Ja. Conan ist doch eher ein Bär oder sowas.
Ja, komm, drück den Button.
Das dritte X. Ich beende das Ganze. Ich schließe die Frage. Oh. Habt ihr noch, was hättet ihr sonst noch so jetzt reingerufen? Habt ihr fertig um
das
ein?
Das ist weird.
Platz 3, Predator.
Oh, ach so.
Boah, gut.
Platz 2, John Wick.
Was?
Ja, 4% beide jeweils.
Das ist auch lustig, weil wenn ihr die Langversion schaut von dem Quiz, da ist auch... Passiert was mit Alien und jetzt haben wir noch Predator.
Predator, ja, wow.
Freut euch.
Wusstest doch, dass das passieren wird.
Ja. Ich will es auch unbedingt nochmal spielen. Frage 3.
Ja.
Was? Oh, jetzt wird's kontrovers. Was ist der überbewertetste Film aller Zeiten? Nee, was ist der wokeste Film aller Zeiten? Nein, was ist der überbewertetste Film aller Zeiten?
Da gibt es sehr viele Antworten. Wer muss anfangen?
Jonas ist wieder dran.
Der überbewertetste Film aller Zeiten? Oh, das ist schwierig. Manche würden sagen, weil der auf IMDb Top 250 ist, die Verurteilten, aber der wird trotzdem geliebt. Das ist eine beliebte Antwort.
Das ist,
Vier aber, Antworten sind ja, geliebt. Vier.
Der überbewerteste Film aller Zeiten.
Ich hätte was dann gleich.
Ich weiß nicht, ob das so Klassiker auch sind. Oder ob das eher so.
Ich glaube eher so, die Leute so ein bisschen wütend machen, weil, boah, wie kann sowas erfolgreich sein?
Dann nehme ich Avatar.
Nein, ich wollte ihn nehmen. Avatar. Welcher?
Vorhin hat auch Ice Age 1 bis 4 gegolten.
Ja gut, aber welcher...
Das sage ich Avatar 1.
Nein, nicht...
Ach so,
Cameron.
Ja. Cameron's Avatar.
Ja.
James Cameron's Avatar.
Hätte ich auch gesagt.
Auf Platz 1 mit 13%. Ja. Dazu geht, da geht auch Way of Water. Ist auch Teil dieser Antwort.
Ah, vielleicht.
Marius.
Also, manche hassen ja dann auch Filme, weil sie sehr beliebt sind.
Ja.
Und das passiert ganz oft bei Nolan-Filmen. Deswegen würde ich fast sagen, aber nicht Interstellar. Ich würde eher sagen, so, es gibt Leute, die hassen Inception.
Oh, ich glaube, das ist zu beliebt.
Scheiße!
War auch dabei bei den häufigen Antworten, aber nicht unter den ersten vier. Jonas, du bist dran.
Scheiße. Das ist halt die Frage, ne? Ob das so extrem erfolgreiche Filme sind, wo die Leute nicht einsehen, boah, nee, das verdient er nicht. Dann sage ich, ich sag Avengers!
Ja. Avengers
ja.
Als überbewertetster Film aller Zeiten. Oh Gott, irgendjemand sitzt gerade draußen und nervt sich jedes Mal, regt sich darüber auf, dass ich dieses Geräusch mache. Aber ich finde es so schön. Oh. Marius.
Das Ding ist, ich hätte jetzt noch einen James Cameron-Film gedacht, aber.
Terminator 2.
Nee, auf keinen Fall, der nicht. Nee, ich hätte kurz. Ist noch nicht eingeloggt, ne? Ich hätte kurz so an Titanic gedacht, aber. Der ist irgendwie so alt wiederum, dass Leute ihn einfach auch nur mögen und über den wird nicht so viel geredet, dass er Leuten auf den Nerv geht.
Ich finde, über Titanic wird erstaunlich viel gesprochen dafür, dass er so alt ist und
aber
so
alt in Anführungsstrichen. Leute? Ich hätte es auch irgendwas vielleicht aus dem MCU gedacht, aber da kannst du irgendwie alles draufklatschen.
Die Titanic-Ausstellung hier geht wild.
Ja, aber deswegen finden es Leute ja cool.
Ja.
Und es ist nicht überbewertet, dass die Leute sagen, boah, okay,
Also glaubst du, dass nach The Way of Water noch ein Wasserfilm hier?
Nee, vor allem noch ein James Cameron. Ja. Der Mann, der die überbewertetsten Filme der Zeit macht. Nee, also ich gehe jetzt mal wirklich und wenn das stimmt, bin ich sehr böse. Der Pate.
Der Pate. Das ist eine Antwort.
Das habe ich auch schon gedacht.
Ja, weil es eigentlich IMDb Top 1 ist, ne? Deswegen.
5%, Platz 4.
Wow.
Damit fehlen uns noch die 2 und die 3.
Okay.
Ich kann dir übrigens auch nicht zustimmen, was der Pate angeht. Bei Avatar bin ich bei unserer Community, bei der Pate nicht. Aber Jonas.
Toll, jetzt ist der Ball wieder bei mir.
Ich weiß noch eins. Ich weiß eins. Ich weiß
du
eins.
Weißt noch
ich weiß eins, ja. Ja.
Okay, dann versuche ich dir das wieder wegzu
zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du da hinkommst.
Was?
Ich weiß nicht, ob du auf diesen Film kommst.
Weil ich so dumm bin.
Du bist so dumm, du kommst doch nicht drauf.
Was ist. Ach, Mann.
Steve Harvey bei Family Feud im amerikanischen Original hätte schon längst sowas gesagt wie: Langsam brauche ich eine Antwort.
Kann der Deutsch?
Ja, kann der.
ja, dann sage ich.
Wie viele Fehler dürfen wir noch machen?
Ja, das ist der letzte. Ja, das ist der letzte.
Nein, ach, come on. Gut, dann.
Boah, ich könnte sowas Fieses sagen wie Jurassic Park, das mache ich aber nicht.
Darf ich ihm einen Tipp?
Ja, komm, es ist ihm okay. Nicht so.
Also, ich weiß es auch nicht, aber denk mal an Lenny.
Barbie.
Barbie. Also, nachdem wir eben der Pate gesagt haben, der sehr verballhornt wird in Barbie, nimmst du jetzt Barbie. 7%, Platz 3.
Euch fehlt ist meine Antwort weg.
Noch die zweite.
Nummer 2 fehlt.
Nummer 2 fehlt.
Oh, was ist denn noch?
Und vielleicht denk mal an Lenny und dann das andere.
Lenny und das andere. Ich weiß sogar, was Jonas meint.
Was ist denn? Oh, was?
Du meinst die Zahl.
Puh.
Jetzt weiß ich doch nicht mehr,
was. Was?
Ich weiß auch nicht, was du meinst.
Die Zahl?
Hä?
Wo der Filmtitel eine Zahl ist?
Na,
also ich dachte, du meinst 300.
Okay. Lenny, der 300-Liebhaber. Hey, was ist denn aber noch so?
Nee, weil er 300 so hasst, deswegen.
Ach, irgendein Musical-Film, aber da glaube ich nicht. Ach, nee. Okay, pass auf. Reinzählen als 1, ja?
Reinzählen als 1.
Oh Gott, wenn ich...
Sag nicht Avengers, habe ich schon gemacht.
Nee, nee. Harry Potter?
Oh.
Nein, pass auf, weil viele Leute, die Bücher lieben und gelesen haben, sagen, boah, ist nicht nah genug dran.
Nein, nee, auf gar keinen.
Und dann gibt es Leute, die nerven, weil die ganzen Potterheads die ganze Zeit.
Oh, Scheiße, ey.
Was wäre denn dein Tipp gewesen von Lenny?
Dafür kommst du nach Azkaban.
Hey.
Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal Harry Potter gelesen in den 1300 Antworten.
Aber was ist denn?
Lenny und das andere Oppenheimer.
Ich hätte euch nicht mehr in die Richtung drücken können. Ich habe noch The Way of Water gesagt und dich versucht, davon zu überzeugen. Auf Platz 2, Titanic.
Nein, tatsächlich! Scheiße.
Tja.
Scheiße.
Damit, wir merken uns, bisher habt ihr erst eine richtig, ne?
Oh Gott, sind wir schlecht.
2, 3.
Es ist aber auch schwer.
Frage 4, seid ihr bereit?
Ja.
Ebenfalls vielleicht kontrovers. Was ist der beste Film aller Zeiten?
Wow. Oh Gott. Ich muss anfangen.
Du musst anfangen, Marius.
Was ist denn jetzt der beste Film aller Zeiten?
Was haben, nicht, wenn es nochmal der Pate drauf fährt.
Was haben die 1300 Menschen in unserer Community Alter, geantwortet? Schwede. Wir haben diese Antworten über Instagram eingeholt.
Ich hab was. Ich hab was.
Alle lieben.
Ich hab sie tatsächlich alle gelesen und
aber wirklich aller Zeiten. Aber alle lieben Interstellar.
Alle lieben Interstellar.
Oh, das ist schon gut.
Ich persönlich liebe den auch. Platz 2 mit 8%.
Ja.
Ich würde die Herr der Ringe
Herr der Ringe in den Raum werfen. Übrigens top, ich vergesse es jedes Mal zu sagen, 4 Antworten sind gesucht.
Ja, okay.
Und Herr der Ringe?
Ja, hier.
Auf der 1.
Ach.
Mit 21%. Weitem Abstand.
Das finde ich jetzt Harry Potter sagen.
Das kann gut sein.
Aber Harry Potter sind nicht die besten Filme aller Zeiten.
Ja, für dich nicht, aber für viele Leute sind
ja,
das.
Ja, es geht nicht so darum, was du denkst.
Das ist allerdings wahr.
Ich weiß was.
Harry Potter.
Ich sag Geranie.
Ein schöner Insider.
Okay, es ist nicht Harry Potter.
Harry Potter?
Komm, Jonas, hol das nach Hause.
Erster Fehler.
Okay, der beste Film aller Zeiten ist. Wir hatten jetzt schon. Was hatten wir schon?
Interstellar und
Herr der Ringe.
Ja, komm, dann versuchen wir hier mal der Pate, oder?
Okay.
Ich sag der Pate.
Platz 4 mit 5%.
Euch
also auch die 3.
Scheiße. Irgendwas zwischen Classics und aber auch Moderne.
Glaubst du, da könnte die. Nee. Ich hätte was. Ich glaube, ich hätte was.
Oh. Nee. Ha.
Ich gebe einen Tipp.
Ich glaube, ich hätte was. Oh ja, ja. The Dark Knight.
Okay.
Sollte das Bane nicht sein?
Nee.
Batman. Sollte das,
das sollte Batman, Batman sein. Sein.
Das war Christian Bale himself.
Okay.
Ich hätte sonst was anderes gesagt, ein Klassiker.
The Dark Knight. Oft genannt, das, so viel kann ich sagen. Aber nicht unter den Top 4 Antworten.
Herr der Ringe. Hatten wir jetzt Harry Potter?
Harry Potter ist nicht drin.
Harry Potter ist nicht drin.
Nope, das war euer erstes X.
Jetzt yes, also, wenn jetzt gleich kommt, was sind die mittelbewerteten Filme, dann ist Harry Potter die Top-Antwort.
Ich frage mich, ob das, weil das unsere Community war, vielleicht auch sowas, so Hook sein könnte.
Also nochmal, Harry Potter war euer erstes X, The Dark Knight das zweite. Letzte Chance.
Ich habe auch zweimal Nolan. Ich habe gedacht, vielleicht kommt noch so ein Klassiker, weißt du, so ein...
Wer ist dran?
Jo, ne?
Das bin ich.
Weißt du, so ein Film mit einer Jahreszahl aus den 60ern, aber... Ich glaube nicht.
23?
Ja.
Nummer 23 mit Jim Carrey.
Ja.
Boah, ist der schlecht.
Ich finde den auch nicht gut.
Ja, aber 23, nichts ist so, so, nichts ist so wie es scheint, der ist richtig
der
gut.
Ist super.
Boah,
der ist es auch.
Der beste Film aller Zeiten ist.
Ja, voll normal.
Ja, auf jeden Fall. Ballermann 6. Jonas.
Boah, es ist schwierig.
Ich brauche eine Antwort.
Okay, dann sage ich Avengers.
Was?
Avengers?
Das ist jetzt aber wirklich, was ist das für eine Rage-Antwort?
Das ist das dritte X. Die richtige Antwort wäre gewesen mit 5% die Verurteilten.
Ah, nein.
Oh, wow.
Platz 1,
wow.
IMDb. Weitere häufige Antworten waren Inception, Fight Club, The Dark Knight, Pulp Fiction, Zurück in die Zukunft, Star Wars und Dune.
Ach, Star Wars gibt's ja auch.
Sind so.
Ja, Star Wars sind halt viele, ne?
Ja, aber
das wäre ja falsch gewesen.
Ja.
Aber so, das waren so die häufigen Antworten.
Die Verurteilten.
Übrigens, exakt dieselben Filme wie bei, was sind die überbewertetsten Filme aller Zeiten?
Ja, klar.
Also die waren auf beiden Seiten sehr vertreten.
Aber ich hab so das Gefühl, so die Fragestellung ist so, was ist der bestbewertete Film aller Zeiten? So, hä? Schnell bei IMDb geguckt. Ja, die Verurteilten.
Und der Vollständigkeit halber, weitere häufige Antworten bei, wenn Filme Tiere wären, welcher Film wäre ein Säbelzahntiger? War noch so Fight Club 300, Gladiator, Mad Max Fury Road und 10,000.
Stimmt, Mad Max Fury Road habe ich auch kurz gedacht. Aber
kein Säbelzahntiger ist drin. Säbelzahntiger ist doch irgendwie so kalt und Mad Max Fury ist hot.
Ich finde schon, dass das so ein sehr zerfleischender, brutaler
nach ja, aber vorne ist das nicht eher so eine Hyäne?
Wie ein Säbelzahntiger?
Säbelzahntiger, Eiszeit. Nicht
Wüstenzeit. Ja, aber aggressiv und Raubtier und an der Spitze der Nahrungskette und so. Naja. Frage 5.
Oh Gott.
Nenne einen Film, der dich zum Weinen bringt. Marius.
Die letzte Oh Gott, nein, warte.
Ich weiß nicht, 5 Antworten sind gesucht. Ah,
5, okay. Okay, cry, cry, cry. Wir cryen.
Ja, wobei cryst
cry, 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 wir cryen.
Also, ich sag die letzten Glühwürmchen. Ich hoffe, dass das irgendwer gesagt hat. Nee, ist zu lang der Titel, ne?
Ach, schön. Die letzten Glühwürmchen.
Also wirklich, es gibt keinen Film, der...
Platz 5 mit 4%.
Ja! Oh, nice, well done, Community.
Okay, ein Film, der mich zum Weinen gebracht hat und Marius zum Weinen gebracht hat.
Oh.
Und
Alperlicht.
Alper Kaltherz.
Alper ist eingefroren dabei.
Ist, oh, 7 Minuten nach Mitternacht und ich glaube, den kennen auch viele.
Oh, scheiße.
Nein.
Der hat mir gut getan. Für den Shade, den
scheiße.
Du da gedroppt, mir gegenüber gedroppt hast. Marius, ein X habt ihr auf dem Konto, aber auch eine richtige Antwort von 5.
Die hatten die Antwort schon mal, aber ich finde es auch eine sehr berührende Szene.
Mhm.
Ist Matthew McConaughey in Interstellar.
Ah, wunderschön. Stimmt. Wunderschöne Szene. Platz 1 mit 7%.
Krass.
2 von 5 habt ihr.
Das ist wirklich, es ist nicht mein Spiel. Es ist absolut nicht mein Spiel. Okay, was mich auf jeden Fall zum Weinen bringt, ist die vielen Enden von Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
Oh Gott. Der Herr der Ringe. Ein Film, der dich zum Weinen bringt.
Ja.
Der Herr der Ringe.
Ja.
Platz 3.
Was? Okay.
Zwei Antworten fehlen euch noch.
Dann gehen wir mal ein bisschen ins härtere Gefilde. Schindlers Liste.
Schindlers Liste. Platz 2 ebenfalls mit 7%. Ihr habt noch 2 Fehler frei, aber ein
Film fehlt.
Komm, Jonas.
Cry, Junge. Ich weiß gerade auch nichts. Warte mal, wo cryt man denn noch viel?
Ich gebe euch einen Tipp. Es ist ein sehr, sehr trauriger Film.
Ah! Oh.
Herzzerreißend.
Glaubst du, könnte das sowas sein wie Der Pianist? Oder ist
der ist. Mit aber schon wieder. Ja, im Holocaust, ne? Das ist halt klar, aber.
Weißt du was? Ich mach das einfach und dann musst du uns retten. Ja, der Pianist.
Der Pianist mit Adrian Brody.
Der ist zwar, also, aber ich glaube, der ist nicht so.
Marius, alles liegt, hängt, lebt, stirbt und atmet.
Okay, auch die Antwort hatten wir jetzt schon mal. Titanic?
Titanic. Da bleibt kein Auge trocken. Aber auch Leonardo DiCaprio bleibt da nicht trocken, weil er nicht mit auf der Tür sitzen darf.
Ich glaube, sie ist aber auch nicht trocken. Also sie ist trotzdem so ein bisschen Wasser.
Ja, ist auch nass.
Scheiße, nein! Antwort 4 fand ich wirklich wild. Ich glaube auch nicht, dass ihr drauf gekommen wärt. Ich glaube, ihr hättet hier noch lange sitzen können. Und es ist aber ein Film, der wirklich sehr, sehr traurig ist, beziehungsweise je nachdem, welche Version man guckt.
Ja, gib uns noch ein paar Tipps.
Ich gebe euch gerne einen Tipp. Vielleicht denkt man nicht an Menschen.
Tiere. Oh, das ist König der Löwen.
Nein. Aber ja, Tiere ist schon ganz richtig ein ganz besonderes Tier.
Tier.
Ein Tier, das. Ein Tier, das ich habe.
Oh, was mit. Oh, hier Dings, der Hund, der immer wartet. Nein, der.
Hachiko!
Chico. Hachiko!
Oh Gott.
Ich weiß nicht, ob die japanische oder die amerikanische Version, Leute haben einfach nur Hachiko reingeschrieben, aber ja.
Ich glaube, wäre schon
bei
Platz. Hast du den mal gesehen, Alper?
Den japanischen, ja.
Ja?
Ja, es ist herzzerreißend.
Aber wow, ja.
Weitere häufige Antworten wären gewesen Titanic, Green Mile, Oben, Forrest Gump, La La Land, Marley und ich und König der Löwen.
Oh, stimmt, Marley ist auch traurig. Aber Bailey, Bailey ist auch richtig traurig.
Guck, und Baileys macht glücklich. Was? Nein.
Die, ich würde gerne mal nach Japan zur Hachiko-Statue übrigens.
Mach doch.
Nur dafür.
Nur dafür.
Sagen, ja, cool. Und dann wieder zurück.
1987 war der japanische Film, das wollte ich gerade gucken. Und ist das amerikanische nicht mit Richard Gere?
Ja.
Ja.
Ne? Ja, genau. Von 2009. Sehr viel neuer. Wahrscheinlich meinen die Leute eher den, aber macht ja auch keinen Unterschied. Halbzeit. Ihr habt erst eine von 5 Antworten clearen können, aber ich habe, das war's mit den Filmfragen, mehr hatte ich nicht an unsere Community. Wir gehen jetzt zu Fragen, die in der amerikanischen Version von Familienduell bei Family Feud gespielt wurden. Das heißt, wir gehen weg von Filmen und werden ein bisschen allgemeiner.
Verrückt.
Habt ihr Lust?
Aber kurz.
Ja.
Das heißt, wir müssen jetzt das amerikanische Volk verstehen.
Genau.
Okay.
Das Volk, das in den Shopping Malls von L.A. wahrscheinlich.
Wow.
Ja, herumlungert.
Okay.
Frage 6. Wenn du eine Fernbedienung für dein Leben haben dürftest, was wäre der erste Knopf, den du installieren würdest? 5 Antworten sind gesucht.
Soll ich anfangen? Oder
ja.
Ich glaube, dann so wie bei Klicks. So.
Nee, Marius ist dran. Sorry, Marius ist dran.
Ein Stummbutton.
Stummbutton. Also. Oder damit du stumm bist.
Nee, mit alle die Welt die Fresse hält.
Platz 5. 10 Personen haben diese Antwort gegeben.
Stopp.
Stopp.
Ist Stopp gleich Pause?
Ja, Pause.
Ja. Also Pause. Ja, im Moment.
Aber nicht aus.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Das sind zwei sehr verschiedene Sachen.
Das sind sehr verschiedene
Pause.
Sachen.
Okay.
Welt aus. Also Pause?
Das eine ist sehr viel endgültiger als das andere. Ja. Pause für awkwarde Momente. Platz 1. 27 Personen.
Ach, krass.
Hä? 3 fehlen euch noch.
Sag ich rewind, also zurückspulen.
Für tolle Erinnerungen, 15 Personen, Platz 4. 2 Antworten braucht ihr noch.
Vorspulen.
Vorspulen? In welchen Situationen braucht man das?
Ja, wenn es irgendwie super langweilig ist. Wenn man es einfach vorbei haben will.
Im Wartezimmer oder im Stau.
Bei manchen Filmen.
Oder wenn Jonas redet. Platz 2, 21 Personen. Es fehlt noch.
Ich sag tatsächlich den Ausschalter.
Und plötzlich wurde es sehr morbide.
Scheiße.
Da ist das
gibt's erste, denn noch?
Das Suicide-Button. Das wäre schon krass, wenn das bei Family Feud jemand gesagt hätte.
Jonas. Also das ist, wenn das Leben wie eine. Ich meine, es kann ja. Das gibt. Also muss es den Button auf normalen
Verbindung
geben? Dann sage ich Geld.
Der Geld-Button?
Geld!
Jetzt kommen diese verrückten Antworten, wo man da vom Fernseher sitzt und denkt sich, what?
Hey, wenn du eine Fernbedienung hast für dein Leben,
ja,
Geld.
Da kann ich aber alles auf diese Fernbedienung legen.
Ja, aber der Gedanke ist, geht in die richtige Richtung, aber.
Was?
Ich überlege, ob ich das gelten lasse. Du meinst, nee, weißt du was? Ich lasse es gelten.
Ich nehme es zurück. Weil Zeit Geld ist.
Es ist jetzt sehr interpretiert von mir. Es ist mit viel Wohlwollen, aber ich lasse es gelten. Die richtige Antwort ist nämlich eigentlich der Instant-Pizza-Knopf.
Nein.
Ja. Aber ich finde, ne, es geht darum, dass du auf etwas drückst und etwas kriegst, etwas Materielles, deswegen lasse ich das gelten.
Ich war zu sehr in wirkliche Fernsehfernbedienung-Welt.
Ja, Pizzen sind auch rund und Münzen auch. Sind auch rund.
Das stimmt.
Und, das deswegen.
Investiert jetzt in Jonas Pizzacoin.
Absolut. Und ich meine, hättest du eine Uhr gesagt, der Instant-Uhr-Button, dann hätte ich das auch gelten lassen, weil so eine Uhr ist ja auch rund.
Ja.
Oder ein Instant-Fußball-Button.
Fast. Ja. Hast du noch mehr Button oder Sachen?
Hättest du einfach weil,
in meiner was ist mit dem Record-Button, sodass man im Augenblick nie wieder vergisst oder sowas, weißt du?
Wie bei Black Mirror.
Ja, oh ja, das, ich muss immer wieder an diese Folge denken. Die ist so.
Mit der Kamera in den Augen, ja, genau. Dass man die Erinnerungen speichern und löschen kann.
Und wie er dann dieses Bewerbungsgespräch, das er hat, allen seinen Freunden zeigen muss, wo er so versagt hat.
Ja. Nee, also weitere häufige Antworten habe ich nicht. Das ist ja von droppen die ja auch.
Ah, ja,
aber kommen wir zu Frage 7. Ihr habt bisher 2 von 6.
Mein Gott.
Wir holen auf.
Jetzt kommt Aufholjagd. Danke, USA.
Nenne einen Ort, zu dem man nicht mehr geht, wenn man pleite ist. 6 Antworten sind gesucht.
Wer fängt an?
Jonas.
Einen Ort, wo man nicht mehr hingeht, wenn man pleite ist.
Korrekt.
Ja, komm.
Ja, dann in den ins Casino.
Ins Casino?
Das hab ich auch gesagt.
Casino, Pferderennbahn, 17 Personen, Platz 2.
Ins Restaurant.
Wird immer teurer. 32 Personen, Platz 1.
Vielleicht sowas wie
Puff.
Also, ne?
Nein, nicht im amerikanischen Familienfernsehen.
Also, ich hätte sowas gesagt wie Supermarkt, aber du gehst ja auch hin, wenn du pleite bist. Aber dann würde ich sowas sagen, wie was auch was teuer ist, was man sich gerne gönnt, ist Vergnügungsparks.
Oh. Vergnügungspark? Was verstehst du unter Vergnügungspark?
Freizeitpark.
Also sowas, ja, Freizeitpark,
Disneyland.
So
Phantasialand, Disneyland.
Ja, genau. Oder Disneyland, ja. Genau. Nee, dann meinte ich das andere.
Naja, das andere Vergnügungspark-Ding. Marius.
Sad but true, aber das Kino?
Das Kino?
Ist teuer. Ich weiß nicht, wie teuer es in den USA ist, aber bei uns ist es schon.
Platz 5, 8 Personen.
Wo geht man nicht mehr hin? An welchen Ort? Ich hätte dann gesagt, wenn man pleite ist, dann geht man nicht mehr an, oh Gott.
Ja?
An einen Urlaubsort. Also Urlaub.
Das ist nicht Jonas Spiel.
Nein!
Es ist nicht Jonas Spiel.
Das basiert darauf, dass du auch was sagst, ne? Scheiße. Wo geht man nicht mehr hin?
Aber. Achso, genau, das hat Vergnügungspark. Glaubst du, das war dann so ein Hint, dass das Kino ist? Oder ist das
nicht
ein Hint für ein anderes?
Ja, Spielplatz ist ja kostenlos, hoffentlich auch in den USA.
Leute, nennt einen Ort, zu dem man nicht mehr geht, wenn man pleite ist. Und ihr sagt Spielplatz? Was ist los mit euch? Wart ihr mal in Köln auf dem Spielplatz? Da geht man hin, wenn man pleite ist.
Umfasst denn Restaurant die Antwort auch so alles?
Was?
Also,
Restaurants umfasst es.
Nein, also alles, was mit Essen gehen, wo man relativ viel bezahlen muss. Also, weil sonst würde ich jetzt Eisdiele sagen.
Eisdiele würde ich unter Restaurant.
Okay, dann muss ich was.
Eisdiele.
Ja, so zum Autohändler, aber. Das macht man ja nicht so häufig. Wo geht man denn noch hin?
Ja, 3 Antworten fehlen euch noch.
Vielleicht doch Supermarkt.
Nee. In Grocery. Auf den. Keine Ahnung.
In den teureren Supermarkt.
In den guten Supermarkt.
Komm.
Boah, was gibt's denn noch? Wo geht man denn? Wo gehen Amerikaner denn noch hin, um Geld auszugeben?
Ja.
Kino?
Kino hatten wir
schon. In die Disco.
In die Diskothek.
Ja, Party machen, also in den Club.
Ein bisschen abfetzen.
In den Club.
In den Club. Antwort 4, 16 Personen.
Wow, komm,
2 Antworten fehlen euch noch. Jonas.
Schmeiß die Fuffis in den Club und schrei. Pow, pow.
Wo geht man, in welchen Ort? Das ist, wie gesagt, ist nicht mein Spiel.
Das ist jetzt einfach eine Ausrede, um einfach.
Möchtest du nochmal Spielplatz sagen?
Suppenküche.
Ja, wow.
Okay, dann sage ich Supermarkt.
Was ist los?
Ja, vielleicht, wer weiß. Ist richtig teuer in den USA, anscheinend.
Geschäft, Einkaufszentrum, Platz 3, 16 Personen.
Also die Mall, ja, ne?
Eine Antwort fehlt euch noch, nämlich die 6., die letzte, die wenigsten genannt haben. Ein X habt ihr noch frei, es ist sehr spannend. Nenne einen Ort, zu dem man nicht mehr geht, wenn man pleite ist.
Oh ja, wie oft dürfen wir noch falsch?
Einmal.
Scheiße, nein.
Ich hätte noch was Lustiges.
Das bringt uns richtig viel.
Jetzt ja, komm, sag's also so.
Fanny bringt zum Sieg.
In die Bank.
Ich dachte ja auch gerade, aber zum Überfall vielleicht. Leider,
muss man nicht mal hingehen.
Wo geht man denn nicht mehr hin? Was kann man denn noch Schönes tun?
Naja, also man kann hingehen und sie ausrauben.
Also wir haben jetzt Abendaktivitäten. USA auf die Shooting Range.
Vergnügungspark hat nicht gestimmt. Nee, fällt nichts ein. Ich bin blank.
Urlaub ging, galt auch nicht als Ort. Nee. Also deswegen,
nee, das war falsch.
Auf den Rummel.
Auf den Rummel?
Nein, das ist ja wie Vergnügungspark.
Auf den Rummel.
Wo geht man denn?
Ich glaube, du kannst es auflösen.
Also,
wir können ja irgendwas Doofes können wir noch sagen.
Also, wie wär's denn mit der richtigen Antwort, Leute?
Ja.
Aufgegeben.
Wo ist der Wasser hin?
Ins Schwimmbad? Nee, ins Fitnessstudio.
Was denn jetzt?
Ins Fitnessstudio, weil man kein Geld mehr dafür hat.
Ins Fitnessstudio. Weißt du was? Ich lass beide Antworten gelten. Schwimmbad, Fitnessstudio. Beides falsch. Die richtige Antwort wäre gewesen, ihr seid wirklich, also solche Trottel. Wirklich, es tut mir leid, ich liebe euch, aber ihr seid Trottel.
Jetzt kommt's.
Genau dasselbe wie bei Titanic. Die richtige Antwort ist Bank.
Wieso? Hab ich doch gesagt.
Ihr habt mir nicht die Antwort gegeben.
Ja, dann,
du hast gesagt, das wäre eine lustige Antwort.
Aber warum
Antwort.
Soll ich denn nicht zur Bank gehen, wieso soll ich zur Bank gehen, wenn ich Geld habe oder kein Geld habe? Wer geht denn zur Bank?
Nenne einen Ort, zu dem man nicht mehr geht, wenn man pleite ist.
Ach so, wegen Automaten.
Ja, warum solltest du zur Bank gehen, wenn da nichts drauf ist auf deinem Konto?
Ja, ich gehe da auch nicht so zu, also wenn da was drauf ist, um zu gucken, wie es aussieht.
Ja, doch, um Geld abzuheben.
Ja, wenn Automat zählt.
Ja, Geldautomat hätte ich auch gezählt als Bank.
Okay.
Ihr habt die Antwort aber nicht gegeben. Du hast
Nee. Das nächste ist schon richtig.
Ah, Leute, das wird schwer. Ihr müsst jetzt alle die restlichen drei Fragen alle clearen. Gucken wir mal. Frage 8.
Ja, wir machen jetzt einen Run.
Ah. Nenne etwas, das herumgereicht wird. 5 Antworten sind gesucht.
Wer beginnt?
Marius.
Deine Mutter. Nein, ein Joint.
Ein Joint? Ja. Ein bisschen Marihuana. Raum.
Marihuana?
34 Personen, Platz 1.
So klar.
Dann nehme ich Alkohol.
Was?
Alkohol?
Das ist einfach die Drogen-Antwortfrage. Ich komme Crack.
Du reichst Alkohol rum?
Das ist Crack-Pfeifchen.
Was ist mit Jonas los? Der kann dieses Spiel nicht.
Nein, ich kann das wirklich nicht.
Reicht man denn noch?
Oh, aber warum denn Alkohol?
Ja, dann früher, wenn man sich so getroffen hat, dann hat man irgendwas gemischt und das dann rumgereicht.
Sotzig,
ja. In Hausach.
Ja, in Hausach reicht man das rum.
Habt ihr das nicht gemacht?
Also, es gibt, Gläser existieren.
Essen?
Essen?
Ja, so beim verteiltes Essen so. Jesus hat das auch gemacht.
Das stimmt.
Das ist eine coole Sache.
Das stimmt.
Was?
Ey, das sind schon 2 Xe hier, ne?
Jonas, jetzt musst du abstauben.
Denkt das auch gerne mal, also sowohl konkret etwas, was wirklich herumgereicht wird, vielleicht aber auch ein bisschen metaphorischer.
Was herumgereicht wird? Boah, ich kann dieses Spiel nicht, ich hasse das.
Heißt das?
Ich sag nochmal Alkohol, nein.
Jetzt so, muss es zu Hause auf dem Sofa ist das so einfach.
Wenn Essen?
Ihr habt schon 2 Xe, ne?
Was reicht man denn noch rum?
Okay, dann sage ich irgendwas so, oh Gott. So Formularzettel.
Was?
Ein Zettel.
Ja, so in der Schule, wenn man so was herumreicht. Oh Mann.
Wir dürfen noch einmal falsch liegen, ja? Oder was?
Nö, das waren doch 3
falsche. Das war's schon.
Oder? Das waren doch 3 falsche Antworten.
Oh mein Gott.
Essen, Alkohol und Zettel.
Essen, Alkohol und Zettel. Was wird rumgereicht? Auf Platz 5 wäre gewesen ein Baby.
Wow. Wow. Reicht das Baby rum?
Auf Platz 4 wäre gewesen ein Gerücht.
Oh. Aber ein Gerücht herumreichen. Was ist das auf Englisch? Spread it.
Weiß ich jetzt nicht mehr auf dem Kopf. Auf Platz 3 wäre gewesen ein Sammelteller, also so ein Klingelbeutel, wie in der
Kirche,
genau. Und auf Platz 2 eine Erkältung. Okay, ist vielleicht auf Deutsch vielleicht wirklich schwierig, die Frage. Weißt du was, wir streichen die? Die zählt nicht. Ich habe dir Gott sei Dank ein paar Ersatzfragen mitgebracht. Die war wirklich mit der Übersetzung ein bisschen streiche scheiße.
Streiche meine Erkältung weiter.
Cool.
Okay, Frage, wobei sind wir? 9, ne? Was ist das Peinlichste, was dir in einem, obwohl 8, weil das ja nicht zählt daneben. Was ist das Peinlichste, was dir in einem Bewerbungsgespräch passieren könnte? 4 Antworten sind gesucht. Marius fängt an.
Furzen.
Furzen? Schaff es nicht dabei. Tut mir leid.
Das Peinlichste, was passieren kann,
oh, in einem Bewerbungsgespräch.
Dass man
ein Glas Wasser ext.
Dass man quasi blankt, dass man auf dem Schlauch steht, dass
Blackout.
Nichts mehr sagen kann.
Lass ich gelten. Antwort 2, den Namen der Firma oder der Person vergessen. Mhm. Ist ein bisschen auch wieder mit Wohlwollen, aber.
Oh, scheiße.
Marius?
Sag Zettel rumreichen.
Ein Joint rumreichen. Zu spät kommen? Ich warte, wie war genau, was man machen kann?
Was
oder?
Ist das Peinlichste, was dir in einem Bewerbungsgespräch passieren kann?
In einem. Du,
ja.
Deswegen würde ich nicht zu sagen, zu spät kommen ist, würde, glaube ich, nicht zählen als Dings. Boah, was kann er noch? Vom Stuhl fallen?
Antwort 3, 14 Personen stolpern oder hinfallen. Jonas? Okay, die anderen beiden sind never ever. Also ich habe die auch von der Seite, ich habe das alle nicht bei Family Feud richtig sauber lupenrein recherchiert, muss ich sagen. Ich finde Antwort 1 auch wirklich wild. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich wahr ist.
Das ist ja auch amerikanisch, sonst würde ich sagen, so aus Versehen den potenziellen Chef duzen oder sowas. Mhm. Aber
Uther. Aber wenn das so weit weg ist.
Was ist deine Antwort, Jonas?
Keine Ahnung, wenn du das schon so sagst, dann werde ich es niemals erraten. Wenn ich schon bei den einfachsten Antworten.
Das stimmt. Was sagst du?
Jetzt sage ich zu spät kommen.
Zu spät kommen. Das zweite X.
Ich sammle Xe. Das ist meine Aufgabe hier.
Marius?
Wasserglas umstoßen.
Die andere Person Mama nennen ist auf Platz 1.
Ich möchte gerne arbeiten, Mama.
Und ungleiche Socken anziehen.
Die Person.
Okay, wisst ihr was? Ihr habt eh schon gefällt. Wir machen jetzt noch eine letzte. Ja. Die aber auch perfekt für die Überleitung ist zu unserem eigentlichen Thema. Es geht schon viel länger als geplant, aber es macht auch Spaß.
Ja.
Seid ihr bereit für die letzte Frage?
Ja.
Nennt mir etwas, das eine böse Hexe in einem Märchen tun würde. 5 Antworten sind gesucht.
Ich?
Ja.
Ich?
Verfluchen.
Wow.
Verfluchen?
Ja.
Ah, Jonas, ist heute echt nicht dein Tag. Platz 1 mit 44 Personen. Mal wieder eine richtige Antwort, Jonas.
Einen Apfel vergiften.
Einen Apfel vergiften. Platz 3, 12 Personen. Jemanden vergiften, aber ja.
Kinder essen.
Wow, ja.
Kinder essen.
Hausach und Hexe haben eins gemeinsam.
Sie essen Kinder.
Wow.
Schön, dass die Antwort Kinder essen falsch ist.
Auf einem Besen reiten?
Oh ja.
Also wenn wir mal weg von diesen Disney-Hexen gehen.
Lass ich gelten, Antwort 2, fliegen. 23 Personen. Jonas, 2 Antworten fehlen noch, die Antwort 4 und 5.
Was war nochmal die Frage genau?
Nenne mir etwas, das eine böse Hexe in einem Märchen tun würde.
Was war das mit Apfel vergiften?
Vergiften.
Okay.
Alles mit Gift.
Dann würde ich sagen, einen Trank brauen.
Ja.
Ein Trank brauen. Das erste X.
Oh. Gedacht. Welche Leute haben die gefragt?
Wenn du heute Nacht schlafen gehst, du wirst von diesem Geräusch träumen.
Ja.
Sich verwandeln.
Sich verwandeln in?
In Drachen zum Beispiel, in die Hexe und der Zauberer zum Beispiel. Oder in Schneewittchen, die verhext sich in so eine alte Frau.
Oder in eine Kuh.
In eine Kuh? Nee. Oh, come on, Amerikaner, was ist los mit euch?
Andere verwandeln.
Nein!
Als ob ich das nicht hätte gelten lassen.
Ich weiß nicht.
Verwandeln ist was anderes.
Okay, was würde eine böse Hexe in einem Ding tun?
Was tun böse Hexen? Boah, dass ich gedacht habe, ihr schafft 5. Ist ja irre, ihr habt eine, glaube ich, geschafft.
Vielleicht so fies lachen.
Fies lachen ist deine Antwort.
Jonas, fies lachen ist deine Antwort.
Ey, ein Schneewittchen hat ja auch fies gelacht, okay? Und zwar besonders fies.
Ja, gut. Sollen wir es auflösen?
Ja, bitte.
Nee, ist Platz 4. Gar kein Lachen, 12 Personen.
Was, echt?
Ist richtig.
Nein!
Was? Marius, es hängt an
Scheiße,
dir.
Was?
Letzte Chance.
Nein!
Eine
Nein.
Antwort ist gesucht.
Nein!
4 Personen haben es gesagt, so viel verrate ich schon mal.
Was?
Geil.
I love it. Unter Vergiften zählt aber auch töten.
Ja.
Okay. Lebkuchen oder backen? Aber es gibt es nicht in Filmen.
Was, Lebkuchen?
Lebkuchen backen, weil ich glaube, die sind eher so auf Filme und ich glaube, es gibt auch keinen Film mit einem Lebkuchenhaus, oder?
Vielleicht ist jetzt Spielplatz die richtige Antwort.
Auf dem Spielplatz rumlungern. Kiffen.
Bisschen kiffen.
Bisschen kiffen.
Was machen Hexen denn noch?
Vielleicht Kräutersachen.
Das ist die Frage.
Kräutersachen.
Nee, Kräuter sammeln.
Ach, sammeln. Ich habe verstanden, das ist die Antwort.
Ich habe keine Ahnung, deswegen hau ich jetzt raus. Satan anbeten.
Satan anbeten. Ey, Hexe, was machst du da? Ja, so Kräutersachen.
Kräutersachen.
Bisschen chillen.
Eine Kräuterzigarette ist ganz gesund.
So Kräutersachen?
Das ist cool. Das ist eigentlich ein cooles Synonym für Kiffen.
Ja.
Das machst du
ja so Kräutersachen. Kräuterzigaretten.
Ja. Was war jetzt deine Antwort?
Satan anbeten, wie in The Witch.
Damit habt ihr auch die letzte Frage gefailt. Die richtige Antwort wäre gewesen, 4 Personen, etwas stehlen.
Wow. Welche Hexe stiehlt?
Die Freien.
Kinder?
Blöd, ja, zum Beispiel. Ja,
aber die kommen da freiwillig dahin, ins Pfefferkuchenhaus.
Tja,
guck, kann Kräuter ich dir sammeln. Nicht sagen.
Kräuter sammeln wäre einfach richtig gewesen.
Kann ich dir nicht sagen, aber wisst ihr, wo es eine Hexe bzw. eine böse Königin gibt in einem Märchen?
Oh,
in dem Skandalfilm schlechthin aktuell, nämlich in Schneewittchen. Jonas, du hast den Film gesehen, ne?
Ich habe den Film
Jonas.
Gesehen. Und es gibt auch eine Szene, wo Gal Gadot, die böse Hexe spielt, wo sie lacht. Aber so sehr, so dieses
Nach dem Kiffen?
Und das hat mir gerade vorhin die Antwort gegeben.
Oh, nice. Das ist stark. 200 Millionen US-Dollar hat dieser Film gekostet und die Premiere hat schon für Furore gesorgt. Und Marius, für dich ist es ja auch ein besonderer Film. Du hast gestern noch gesagt, Schneewittchen war der erste Film bei dir im Kino.
Ja, nicht die Originalaufführung, sondern die Wiederaufführung in den 90s war, ich glaube, das wäre mein erster Kinofilm gewesen.
Mhm.
Also bin ich damit schon was? Die Liebe zum Kino. Und jetzt kommt halt wieder mal so Live-Action Film.
Schmuh.
Ja.
Kannst ruhig Schmuh sagen.
Kommt in die Kinos und so.
Es ist halt, also Xenia und ich haben darüber gesprochen, es ist halt schon so eine Lose-Lose-Situation für diese Live-Action-Remakes, weil du halt echt in dieser Zwickmühle bist, ob du die alten Zeichentrickfilme einfach 1:1 als Live-Action-Remake ins Kino bringst, dann ist es halt. Ich meine, das ist die eine Chance, oder du änderst halt sehr viel ab und das finden Leute halt auch mies, dass du da zu viel an diesem geliebten Werk veränderst. Und ich meine, gerade bei Schneewittchen, der Film von 1937 oder 39, Ende 30er, ist halt so ein bahnbrechender Film für die gesamte Animationskunst gewesen. Und was ist dann dieses Live-Action-Remake? Ja.
Du kannst es niemals, also kannst es nicht allen richtig machen.
Ja.
Der einzige Vorteil ist, dass es bei Schneewittchen um sich Menschen handelt, größtenteils.
Mhm.
Das heißt, da kannst du halt richtige Personen setzen. Bei König der Löwen ist halt so, hier kommt ein Live-Action Umsetzung, ja, es ist halt auch animiert.
Ja.
Und nur am Computer.
Da ist das so ein komisch grinsender Löwe, und es ist einfach nur weird. Stimme ich zu. Und ich meine, die sind halt auch meiner Meinung nach einfach so zum Scheitern verurteilt, diese ganzen Live-Action-Animationen. Aber es ist ja nicht mehr die Kontroverse um Schneewittchen, kommt ja nicht daher. Xenia hat es in der Kritik sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, finde ich. Zum einen, also da gibt es so 3-4 Themen, die da besprochen werden bei diesem Film. Zum einen das Casting von Rachel Zegler. Das wird halt oft kritisiert, weil sie kolumbianischer Herkunft ist. Und ich meine, Schneewittchen, der Name sagt es ja vor allem noch mehr im Englischen. Snow White, da ist es ja noch offensichtlicher. Jetzt beschweren sich viele darüber, dass die Figur nicht weiß genug wäre. Ich persönlich finde, so meine ganz persönliche Meinung, dass ich habe irgendwie Schneewittchen nie in irgendeiner Weise über ihre Hautfarbe definiert oder sowas. Es geht ja mehr um ihre Güte.
Ja.
Und was?
Bitte? Im Märchen gibt es ja halt diesen Spruch, so weiß wie Schnee.
Und Lippen rot wie
Blut und schwarz wie Ebenholz.
Ja,
aber
die haben das halt auch anders umgesetzt im Film. Und dann ist es meiner Meinung nach, es ist auch bei weitem sicherlich nicht das einzige Problem dieses Films und eigentlich nur so eine Randnotiz. Wobei das für viele Leute halt wirklich sehr übel aufstößt und weil das Casting halt von einigen Kritikern irgendwie als Wokismus wahrgenommen wird. Also Rachel Zegler kriegt halt auch sehr viel Gegenwind, allerdings auch, weil sie politisch sich sehr oft äußert und gerade da immer wieder mit Gal Gadot aneckt und den beiden wird ja auch irgendwie immer wieder so eine gewisse Feindschaft offenbart, weil Gadot halt als Israeli und auch als jemand, der beim israelischen Militär gedient hat, sich sehr für Israel einsetzt und Rachel Zegler für Palästina. Da soll die Stimmung dementsprechend kalt sein zwischen den beiden. Man hat die allerdings jetzt auch auf der Premiere öfter mal irgendwie nebeneinander gesehen und quatschend und zusammen
posiert. Also man weiß es ja auch einfach nicht.
Man weiß es nicht.
Einfach nur Vermutung.
Finalität.
Ich meine, bei solchen Situationen gibt es dann auch so dann die Leute lesen dann sehr viel rein in auch den kleinsten Interaktionen. Deshalb, man kann nie so 100% sagen, ob das jetzt so stimmt.
Es wurden auch oft wirklich in letzter Zeit, Rachel Zegler, so einzelne Aussagen aus dem Kontext gerissen, teilweise.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz äußert sie sich halt immer wieder politisch und auch sehr offen provokant und sagt auch, dass äußert sich auch oft zu ihrer Hautfarbe und dass diese Version des Märchens halt auch eine andere Version des Märchens nimmt, die mündlich überliefert wurde, wo das das Snow White nicht über die Hautfarbe definiert wird, sondern ein anderes Erlebnis im Leben von Schneewittchen als Baby. Da wird das auf so ein anderes Ereignis gemünzt. So ist es ja, glaube ich, auch im Film dann umgesetzt. Aber halt nicht nur das. Dann gab es auch noch eine Kontroverse um die Zwerge, weil Peter Dinklage, der Game of Thrones Star, gesagt hat, so, wie kann es sein, dass sie so eine, als Disney, so eine alte Geschichte umsetzt, dann mit 7 kleinwüchsigen Leuten, die dann Zwerge spielen. Dann haben sie stattdessen CGI-Zwerge eingesetzt. Dann aber in anderen Nebenfiguren kleinwüchsige Darsteller genommen und das versucht so da irgendwie einen Kompromiss und eine Lösung zu finden, was halt sehr, sehr viel Kritik sorgt. Wobei auch andere kleinwüchsige Schauspieler sagen, ja Leute, jetzt habt ihr aber auch 7 kleinwüchsigen Darstellern die Chance genommen, in einem großen Film mitzuspielen und Geld zu verdienen. Und? Also es ist halt irgendwie so eine Lose-Lose-Situation. Und es, für mich zeigt sich halt immer mehr, dass es einfach eine von Grund auf eine Kack-Idee war, Schneewittchen als Live-Action-Remake machen zu wollen.
Ja. Beziehungsweise generell alles als Live-Action.
Aber ich glaube, das Ding ist so, man denkt so, ja komm, Schneewittchen, den Klassiker, ja, mach Live-Action draus. Ja. Und dann so kommen diese ganzen Probleme, die gerade aufgelöst hat, ja scheiße, was ist damit? Oje. Hätte man eigentlich irgendwann denken müssen, ah, lass mal lieber sein. Ich finde auch, dass die Zwerge, ich habe ja nur den Trailer gesehen, im Trailer sahen die Zwerge furchtbar aus.
Furchtbar. Also
im Film
furchtbar.
Sehen die Zwerge auch furchtbar aus.
Jonas, erzähl, du hast den Film mittlerweile gesehen.
Ja.
Ist dieses gesamte Drumherum, die Premiere war dann ja auch so, also Disney hält den Film ja auch unter Verschluss quasi, also so wirkt's, als die haben diese Premiere, also man durfte keine Presseinterviews machen und so, es war sehr, sehr wenige Leute anwesend.
Ja, und die für uns ist ja auch die Sperrfrist dafür, dass wir eine Kritik veröffentlichen dürfen, die ist, fällt ja Mittwochabend um 21 Uhr und Donnerstag startet der Film. Das ist auch immer, das kann ein Indiz dafür sein, dass ein Film nicht so gut ist und dass die Verleiher dann nicht wollen, dass dann die Presse schon vorab irgendwie den Film zerreißt. Und ich kann dazu sagen, ich fand den Film wirklich nicht gut. Es gibt so einige Aspekte, die fand ich ganz nett, aber der hat mich am Ende auch so komplett emotionslos zurückgelassen. Also auch alles, was drumherum passiert ist, ist irgendwie spannender als das, was dann halt im Film passiert.
Mhm.
Es gibt so ein paar Sachen. Ich fand zum Beispiel, Xena fand sie nicht so gut, Gal Gadot als die böse Königin. Die hat halt komplett overacted und das fand ich irgendwie cool.
Okay.
Für mich war das das erste Mal, dass ich bin jetzt nicht der allergrößte Gal Gadot-Fan als Schauspielerin.
Ich gar nicht, ja.
Weil sie, ich finde halt einfach nicht, dass sie eine gute Schauspielerin ist.
Ja.
Hier hat sie das halt mal so komplett overacted und das fand ich eigentlich ganz cool. Rachel Zegler fand ich auch ganz in Ordnung, aber es war halt wirklich alles von vorne bis hinten, war alles nur so okay. Und wie gesagt, der hat mich am Ende so komplett emotionslos zurückgelassen. Das ist einfach so ein weiterer Film, den die Welt nicht braucht. Und ich bin auch mal gespannt, weil die anderen Live-Action-Verfilmungen haben Disney ja immer ordentlich Kohle beschert, weil deshalb machen die das ja die ganze Zeit, wie das jetzt bei dem Film werden wird, weil es halt so viele Kontroversen gibt um den Film rum. Ich glaube, das gab es bisher noch bei keiner Live-Action-Verfilmung von Disney, so in der Form.
Ich meine, bei dem Originalfilm aus den 30ern, da war es ja auch so, dass die haben ja 2 entscheidende Sachen anders gemacht im Vergleich zu anderen Animationsfilmen in der Zeit. Also A, natürlich die Länge, mit 80 Minuten ist es einfach der erste große abendfüllende Animationsfilm gewesen, wenn auch nicht der erste überhaupt. Aber die Hintergründe waren äußerst malerisch umgesetzt und äußerst detailreich und sehr atmosphärisch und sehr großartig. Und gleichzeitig haben sie aber für die Figuren das Rotoskopieverfahren eingesetzt. Also das mit echten Schauspielern gedreht, dann den entwickelten Film genommen und dann da so drüber gemalt auf Papier.
Ja.
Sodass halt die Bewegungen auch viel smoother und realitätsgetreuer aussahen als in anderen Animationsfilmen dieser Zeit. Ich meine, da wurden halt wirklich in großem Maße wirklich Maßstäbe gesetzt und das war bahnbrechend für seine Zeit. Und dann kommt halt dieses Live-Action-Remake daher und die Trailer zeigen halt schon wirklich äußerst hässliche Bilder.
Ja.
Würdest du sagen, das ist auch im fertigen Film so?
Ja, 100%.
Ja.
Also die Zwerge kommen wirklich aus der Hölle. Wenn du denen in die Augen blickst, da willst du dich auch in eine Höhle verkriechen und nie wieder rauskommen.
Ja.
Also es hatte schon, auch wenn die dann so grinsend, das hatte schon diesen
Uncanny Valley
von Sonic aus dem ersten Trailer. Teilweise. Dann fangen die halt noch an zu singen. Also das ist auch von vorne bis hinten, es ist einfach kein Film für mich, weil der ist halt auch für Kinder gemacht.
Mhm.
Es gibt so ein paar Gags, ein, zwei Gags, die sind eher für Erwachsene gedacht, aber es ist schon eher ein Kinderfilm. Deshalb ist das schon mal überhaupt nicht so für mich. Und es ist halt auch noch ein Musical. Es wird direkt so ab der zweiten Minute angefangen mit Singen. Das ist auch sowas, was ich eigentlich nicht mag. Aber ich wollte mir den trotzdem mal anschauen, weil kann ja sein, dass sich meine Meinung mal ändert. Und ja.
Nicht dieser Film.
Ja, nicht dieser Film.
Ich finde nichts langweiliger als diese Live-Action-Remakes. Nichts, wirklich. Mhm. Ich finde, damit kannst du mich jagen.
Und es spricht ja so viel dafür, dass man eigentlich nur über diese Kontroversen redet.
Ja.
Also König Löwen, boah, hässlich, Ariel, oh, da gab es dann auch Kritik an Woke-Casting und sonst was. Und hier halt auch dieses Ding, aber keiner redet darüber, wie toll mal so ein Film war.
Ja.
Und das ist halt so bezeichnend so boring. Es ist so langweilig.
Ein bisschen wurde bei König der Löwen drüber gesprochen, aber da hört es halt auch. Und trotzdem machen diese Filme dann irgendwie teilweise eine Milliarde an den Kinokassen. Deswegen werden sie ja auch immer weiter gemacht. Aber also da bin ich wirklich der alte Mann, der da sitzt und sagt: Leute, also lasst euch doch bitte was Neues einfallen.
Ich bin mal gespannt, wenn wir mit CSB so in Staffel fast 34 sind, ob dann überhaupt irgendjemand noch über diese Filme redet.
Weil
über König der Löwen original redet man ja auch noch.
Ja.
War damals geil und hat auch so viel nach sich gezogen. Und diese ganzen Live-Action-Filme, ich glaube, die werden den Test der Zeit sowas von nicht bestehen.
Ja.
Also, es sieht doch direkt outdated. Es sieht jetzt schon hässlich aus und dann wird es noch outdated sein.
Und die Frage ist halt, egal wie viel Disney damit verdient, mit diesen Filmen, ist es am Ende nicht ist der Schaden nicht größer? Das ist so die Frage, die ich mir immer stelle.
Ja,
ob es wirklich Sinn ergibt, diese Filme auf diese Weise zu machen. Du kannst damit nur scheitern. Also inhaltlich kritisch kannst du da nur scheitern. Du kannst ein Schneewittchen-Live-Action-Remake, also das ist so ein, du versuchst einen Elefanten durchs Nadelöhr zu schieben. Das ist so schwer, das wirklich richtig hinzukriegen, so dass man sagt, okay, es hat seine Existenzberechtigung. Oder du machst es halt sowas wie Snow White and the Huntsman und bringst da wirklich einen völlig neuen Spin rein. Dann ist es aber halt auch kein Live-Action-Remake mehr, sondern irgendwie so eine Neuerfindung. Das ist wiederum was anderes, ne? Aber einfach nur diese Filme in Live-Action umzusetzen,
vor allem, schwierig. Ich meine, das Snow White and the Huntsman war ja eine Verfilmung des Stoffs. Da gab es noch Maleficent, ich weiß nicht, wie man den ausspricht.
Ja,
Maleficent.
Maleficent.
Das mit Angelina Jolie.
Ja.
Und die sind ja beide noch relativ aktuell, weil dieser Stoff wird irgendwie durchgenudelt und durchgenudelt. Ja. Und jetzt kommt das. Und ich fand das zum Beispiel auch bei, ich würde sagen, The Green Mile, The Jungle Book. Da gab es ja auch noch parallel den Mowgli-Film von Andy Serkis. Und er hat auch diesen Stoff verfilmt, aber hat da was Neues draus gemacht und auch eine düstere Geschichte erzählt. Und ich fand den so viel besser als Green Book, will ich schon wieder sagen, als Jungle Book.
Ja, als The Green Book.
The Green Mile Book.
Ja. Ja, oder The Book of Eli.
Ist
auch der schlechtere Film als
Book of Boba Fett.
Ja.
Auch besser.
Ja, es ist
auch,
Books.
Ich weiß nicht, kennt ihr die ganzen Disney-Fernsehfilme aus den 90ern? Da hat zum Beispiel in Cinderella hat Brandy, die Sängerin, hat da Cinderella gespielt.
Gab es da einen Aufschrei damals? Gar nicht, glaube ich.
Gar nicht.
Ich glaube, es war einfach so cool, Brandy.
Meinst du auch mit Fernsehfilmen, wo die dann auch quasi so Spin-offs und auch Sequels zugemacht haben, wie König der Löwen 2 und sowas?
Ja, aber das halt.
Aladdin 2, der war gut.
Ja. Da gab es die lustige Sandwerbung. Kaufen Sie Sand. die sind auch cool, aber die werden halt auch direkt to DVD rausgebracht und nicht mit diesen gigantischen Budgets. Aber ich meine, das war ja auch keine so gute Zeit für Disney. Da sind die ja fast irgendwie pleite gegangen, die Filmabteilung. Also unser Fazit zu Schneewittchen 2025.
Wenn ihr da draußen ein Kind seid, dann könnt ihr den vielleicht angucken.
Oh Gott, meinst du, irgendein 12-Jähriger hört dir zu? Oder so ein 8-Jähriger?
Das stimmt. Ey, wenn ihr 12 oder 18 seid, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich mal
fragen, eure Eltern, ob ihr in die Kommentare schreiben dürft.
Unser Fazit zum 2025er Schneewittchen.
Ja.
Schön.
Tschüss. Ja.
Ihr habt was, eine Serie gesehen gemeinsam. Erzählt doch mal.
Ja, es passt ja gerade so ein bisschen zum Thema Schneewittchen.
Es passt so 100%,
passt so 100%, denn es geht um die Serie auf Apple TV Plus, die übernächste Woche startet.
Nächste Woche
geht's los. Mittwoch. The Studio von mit Seth Rogen. Mhm. Aber man kennt ihn. Er lacht immer so witzig.
Der und spielt Kräutersachen.
Und Kräutersachen. Ja, genau, sehr viele Kräutersachen.
Und Würstchen.
Und der hat ja auch so einen Freund, der heißt Evan Goldberg. Und die beiden, die machen seit Jahrzehnten zusammen Filme. Und die haben, wenn du dir auf IMDb mal anguckst, ich glaube, die haben 10 Projekte in der Pipeline.
Ja.
Filme, Serien, alles Mögliche, die entwickeln. Und The Studio haben die auch zusammen gemacht und Seth Rogen ist dafür auch vor die Kamera gegangen und er spielt da Matt Remick, einen Studio-Executive von einem Studio namens Continental Studios, was halt dann quasi sowas ist wie
Universal.
Ja, also eine der Big Four.
Es
wird immer weniger.
Es ist irgendwie das Marvel-Disney, also die machen schon große.
Genau.
Ja, es ist ein Mix aus vielem.
Genau, und er ist eigentlich, der arbeitet schon seit 20 Jahren und hat da als Assistent angefangen, hat sich immer weiter hochgearbeitet, weil er aber auch so sehr Filme liebt. Mhm. Und jetzt ist das Ding, er wird Chef von diesem Studio, er wird der CEO quasi und sein Job ist es jetzt eher, Filme kaputt zu machen, also mit Geld rauszuquetschen und quasi so alles, was er an Filmen liebt, da rauszusaugen, um halt weiter seinen Posten behalten zu können.
Also er hat selber noch einen Boss halt, der sehr auf Profit aus ist.
Der wird von Bryan Cranston
spielt den und der ist sehr drauf aus und die Serie zieht so ihren Gag daraus, dass Seth Rogen irgendwie die ganze Zeit was Cooles machen will aus den Filmen, aber dann sich nicht traut, Leuten irgendwie die Wahrheit zu sagen oder zu gucken, dass er seinen Job eigentlich macht.
Ja. Ja.
Und so, jetzt macht jemand anders das, ich trau mich nicht. Daraus ziehen sich so die Gags so ein bisschen.
Und auch dieses Never Meet Your Idols haben die einfach umgedreht, weil er trifft dann seine Idole, aber das ist dann für die Idole immer eine Scheißsituation.
Okay. Er ist der Arsch vom Dienst eigentlich.
Ja, genau.
Verstehe.
Und er spielt aber auch, also ich finde, Seth Rogen spielt 1:1 sich.
Ja, das ist Rogen, ja.
Ja.
Aber da kommen, also die basiert auch sehr viel, also das heißt passiert, es kommen halt super viele Cameos von Leuten, die sich selber spielen. Mhm. Und das macht schon Spaß.
Drop mal einen Namen.
Im Trailer sieht man Paul Dano, Ron Howard spielt mit, Martin Scorsese. Und die spielen alle sich selbst zusammen.
Okay.
Ja.
Das klingt so ein bisschen wie Entourage. Habt ihr mal Entourage gesehen, die Comedy-Serie?
Nee, das hast du nur von erzählt.
Ja, aber die mochte ich sehr. Aber da sind auch, das ist ähnlich. Das spielt auch.
Ist so ein bisschen, auch so ein bisschen. Bisschen Hail Caesar mit drin.
Ja.
Also es nimmt halt dieses komplette Studio-Dings auf die Schippe. Da sind halt die ganzen Leute und auch, also Ron Howard zum Beispiel ist jetzt nicht nur Ron Howard, ne? Also die drehen auch ein bisschen auf und die spielen jetzt nicht nur so, winken man die Kamera und spielen sich selber, sondern.
Die spielen quasi so auch ein bisschen die Arschloch-Version von sich selbst.
Das ist eine Karikatur.
Genau. Sie spielen so ein bisschen sich karikativ. Ja. Und das ist schon recht witzig. Jonas hat, glaube ich, fast alle gesehen. Ich habe die ersten 3 gestern gesehen. Und meine Hoffnung ist, dass sich die Serie jetzt nicht zu sehr auf die Cameos verlässt, weil die sind schon das Highlight bisher.
Ja.
Und die Folgen auch momentan noch sehr lose.
Mhm. Ja, die Folgen sind sehr lose. Es ist eher so ein Case of the Week-Ding. Was noch sehr besonders ist an der Serie, ist auf jeden Fall, dass die größtenteils die Dialoge in Plansequenzen aufgenommen wurden.
Oh, spannend.
Also
mit langen Einstellungen.
Mit sehr langen Einstellungen. Und witzigerweise ist auch eine der Episoden, da geht es darum, sowas zu machen. Mhm. Deshalb, das ist immer, es ist halt
Meta.
Es ist Meta und auch, es ist sehr rasant dadurch, weil es halt immer dann schnell wieder hin und her geschwenkt wird und weil es dann weitergeht. Und die haben sich sehr viele Spielereien dann ausgedacht dafür.
Comedy.
Also so cineastisch ist das schon ziemlich krass umgesetzt.
Ja.
Wo du gerade davon sprichst, also Production Value ist großartig. Es sieht wirklich gut aus, nicht als wenn die an irgendwelchen komischen Billo-Sets rumhängen würden, wie so eine billige Serie, wir spielen hier mal ein großes Studio, sondern es sieht nach Hollywood aus.
Also die fahren da teilweise auch mit diesen Golfkart-Wägen irgendwie so eine Minute lang durch ein Studio durch.
Gelände,
das ist alles im Hintergrund.
Ja.
Und die Kamera schneidet auch nie weg. Also das ist, das
auch
hält dich halt so am Ball.
Wenn die am Set sind oder wo die alle wohnen, das ist alles on-set LA gedreht quasi.
Ja.
Das sieht schon alles sehr, sehr geil aus. Und Musikauswahl ist auch großartig. Also generell Titelsequenzen sind so auf 70er getrimmt. Das sieht alles sehr, sehr cool aus.
Wann und wie kommt die Serie?
Ab nächster Woche Mittwoch auf Apple TV Plus.
Wöchentliche
Folgen, genau.
Okay.
Ja, aber ich glaube, das ist vor allem eine Serie für Leute, die die sich erstens für Filme sehr interessieren und die auch so ein bisschen wissen, was halt in Hollywood abgeht, weil es echt sehr viel sich drauf bezieht. Und ich glaube, andere, man kann schon sowas draus ziehen, auch wenn man jetzt die Person nicht kennt, aber wenn man halt auch weiß zum Beispiel, wer Ron Howard ist oder wer Anthony Mackie ist oder Martin Scorsese, das hebt das halt alles nochmal so ein bisschen
höher. Aber unsere Community ist ja dann genau die richtige Zielgruppe.
Ja, genau. Man sollte auch wissen, wer irgendwie welchen Film gemacht wird. Da wird dann zum Beispiel, wenn Anthony Mackie kommt, nach The Hurt Locker Events, Anthony Mackie war ja vor 1000 Jahren in diesem Film zu sehen.
Ja, oder
das muss man wissen.
So, ne? Im Nebensatz wird dann Joel Cohen oder Steven Soderbergh genannt.
Ja.
Und wenn du die halt nicht kennst, ist halt so, gar keine Ahnung. Aber wenn du die kennst, ist es ganz cool.
Eins muss ich aber noch sagen, also es ist halt, es ist witzig und es nimmt Hollywood auf die Schippe, aber bisher, korrigiere mich gerne, es macht halt vor kontroversen Themen halt. Also es wird nicht irgendwie Weinstein-mäßig also kritisiert.
Ist da kommt
sehr gut. Bisher in den ersten Folgen ist ja so, okay, das Studiosystem an sich, dieses kapitalistische von wegen, ja, wir machen jetzt Film darüber und über was ein Film gedreht werden soll, ist auch sehr witzig. Das ist so eher Kapitalismuskritik so ein bisschen drin und die Filmkunst leidet. Okay, wenn du sagst, da kommt aber noch was, dann finde ich das sehr gut, weil dann fehlt dir bisher noch so ein bisschen, ja, es macht Spaß, das ist so eine typische Ich-esse-nebenbei-Serie.
Wie lange ist denn so eine Folge?
26 Minuten ist die kürzeste, glaube ich, jetzt gewesen, 30, 40, roundabout, genau, genau, snackable, sehr snackable.
Spannend, will ich mal reingucken, weil es erinnert mich sehr stark an Entourage.
Ja.
Da geht es ja auch um eine Gruppe von, wir sind so um einen Schauspieler, der Karriere macht und seine Entourage. Mhm. Und da wird auch sowas wie, dann soll er irgendwann Aquaman spielen. Und das war noch in der Zeit, wo Jason Momoa noch nicht Aquaman war und das so ein bisschen belächelt wurde. Die letzte Folge von Severance, wo wir bei Apple TV Plus Serien sind, das ja auch jetzt bei Amazon Prime ist, wenn ich mich nicht irre.
Ist es?
War das nicht so?
Das ist doch, man kann jetzt
ein Channel,
es gibt so einen Channel dafür.
Ja.
Der Apple TV Channel.
Es wird ein bisschen einfacher für Leute an Apple-Serien zu kommen, die ja teilweise wirklich sehr sehenswert sind.
Ja, also, da gibt es echt ein paar richtig, richtig tolle Sachen, aber die Leute gucken das halt nicht, weil das halt nochmal extra Kohle kostet.
Mhm. Absolut. Und ich kann nur eine Sache sagen, also wenn man irgendwie, auch wenn es nur der Probemonat oder so ist, Severance ist eine der sehenswertesten Serien aktuell, die es so gibt.
Ich stell dir mal vor, die wäre auf Netflix gestartet.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich auch noch überlegt, also was für Theorien dazu gespinnt werden, weil die ja auch sehr in so einem Mystery-Bereich geht und so einen sehr weirden Retrofuturismus drin hat. Für alle, die die Serie nicht kennen, es geht um eine Firma, die anbietet, dass man sein Bewusstsein teilt in eine private Persönlichkeit, in eine Arbeitspersönlichkeit, sodass man immer, wenn man die Firma betritt und arbeitet, dass man 8 Stunden später aufwacht und quasi seine Arbeit übersprungen
quasi
hat.
Der Fast-Forward-Knopf.
Genau. Severance verfolgt aber eben nicht nur diese Menschen in ihrer Freizeitpersönlichkeit, sondern eben auch die Leute in der Arbeitspersönlichkeit, die eben ihr gesamtes Leben nur in diesem Büro verbringen.
Ich hab so eine Fotoreihe gesehen, ich habe von einer Künstlerin, das ist schon ein paar Jahre her, die diese minimalistischen Büros in Japan, glaube ich, fotografiert hat, die Vorlage waren für Severance tatsächlich. Ja. Diese Büros sind ja wirklich in so einem futuristischen Minimalismus eingerichtet.
Genau, genau. Lumen, so heißt die Firma. Und ja, und das ist einfach fantastisch geschrieben, auch hervorragend inszeniert von vielen verschiedenen Leuten, unter anderem Ben Stiller, der sehr involviert in diese Serie ist, großartig gespielt. Also ich liebe wirklich alles an dieser Serie. Ich muss sagen, Staffel 2 hat für mich so ein bisschen einen Durchhänger und schafft es nicht so ganz, an Staffel 1 anzuknüpfen. Ich finde die Folgen an und für sich fantastisch, aber noch ergeben sie für mich im Großen und Ganzen noch nicht so hundertprozentig ein rundes Bild. Aber die letzte Folge ist auch noch nicht erschienen und die soll 75 Minuten lang sein, oder 74. Und bin da sehr gespannt. Also ich warte noch mit einem Urteil, bis ich diese Folge gesehen habe. So ein bisschen, was ich aber sehr mag an dieser Staffel ist, weil dieser, also in Staffel 1 wurde dieser Grundgedanke noch sehr ausexerziert, so wie ist das, wenn man diese Arbeitspersönlichkeit ist und vor allem philosophisch, moralisch und ethisch, was bedeutet das eigentlich? Jetzt treibt diese Science-Fiction-Idee des Bewusstseins aufteilen, jetzt denkt, das wird das weitergesponnen.
Okay.
Was ist noch möglich?
Okay.
Und das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und ich finde Severance wirklich extremst sehenswert. Tolle, tolle Serie. Und ich glaube, wenn wir nicht in diesen Streaming-fragmentierten Zeiten leben würden, dass so viele verschiedene Streaming-Dienste, ich glaube, die Serie wäre viel erfolgreicher in jedem anderen Jahr gewesen.
Das Witzigste ist, Wir haben ja letzte Woche über The Electric State geredet auf Netflix, teuerster Netflix-Film aller Zeiten, wo es ja auch ein bisschen drum geht, ne, Aufsplitten von Persönlichkeiten, also erst eines in der VR, das andere in der wahren Welt und man kann gleichzeitig irgendwo sein mit so einem Bot. Mhm. Und dass die philosophische Frage dahinter in diesem Film gar keine Rolle spielt.
Und hier ist es.
Und da in dem, ich nenne es mal Nischen, Streaming-Dienst findet das statt halt so und das ist halt so ein bisschen schade.
Ja, und die Theorien, die gesponnen werden, was, worum sich das Ganze eigentlich dreht und was diese Firma Lumen ist, und was dahinter steckt, die Fantheorien, die dazu gesponnen werden, sind wirklich auf Game of Thrones-Niveau. Also das ist extrem, was da alles möglich wäre. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und gucke sie weiter. Ja. Wenn ich denn nicht gerade meine Slay the Spire-Sucht irgendwie im Griff hätte. Kennt ihr das Slay the Spire, das Videospiel?
Nee.
Nur vom Namen.
Das ist so ein fucking Kartenspiel, dass ich bin süchtig danach und ich kann nicht aufhören, das zu spielen, das ist schrecklich.
Sie pokern?
Nee. So ein Deckbuilding-Spiel.
Ah.
Ich spiele es auf der PlayStation, das ist fantastisch, aber auch sehr, sehr süchtig machend.
Ja. Und nur noch eine Runde.
Genau.
Nur noch eine kleine Runde.
Ich kann es doch noch perfektionieren. Nächstes Mal muss ich das machen. Also du spielst eigentlich immer wieder denselben Ablauf, so ein Roguelike. Aber jede Runde kriegst du halt, also musst du halt dein Deck zusammenbilden und du spielst halt Karten und deine Gegner.
Ist wie FIFA, ne?
Ist genau wie FIFA. Das macht so fucking süchtig und ich komme gerade nicht davon weg. Ist aber ein tolles Spiel, Slay the Spire. Gibt's auch auf dem, ich glaube, das gibt's auch für Handys und so.
Gibt's auch bei Apple TV.
Damit wird's noch süchtig gemacht. Damit du auch unterwegs spielen kannst.
Ich habe jetzt mal die Netflix-Games ausgecheckt, die du auf dem Handy spielen kannst. Also mit dem Handy.
Furchtbar?
Nee.
Also es rauskam, war das doch so trivial.
Kam. Ja. Aber mittlerweile sind die echt gut. Okay. Also ich habe 2-3 Spiele gespielt und eins war total kacke, aber 1-2 waren auch, da sind auch ein paar Adventure-Games dabei, die wirklich stark sind.
Mhm.
Und du steuerst das so mit deinem Handy. Also für alle, die keine Spielkonsole haben, aber wieder zocken wollen, das ist voll die Option.
Ich hätte eigentlich Bock, mal wieder sowas zu sehen wie Black Mirror, die eine
Bandersnatch,
genau, der Film.
Choose Your Adventure.
Wo man das selber auswählen kann.
Wo man die Entscheidung selber trifft.
Ja.
Es war schon ein cooles Experiment auf jeden Fall.
Ja.
Auch wenn es nicht überall funktioniert hat?
Nee. Aha. Also es funktioniert häufig auch nicht, weil du halt keine richtigen Spannungen aufbaust.
Nee, ich meine wegen der Technik, nicht vom Inhalt.
Ach so.
Also ich meine, als Bandersnatch rauskam, hatten ein paar Leute Probleme. Ich glaube, mit der PlayStation 4 ging es ganz gut, aber ein paar Leute hatten Probleme damit, das zu kontrollen.
Kontrollen. Ja. Oh. Was wir nicht kontrollieren können, ist, welche Filme so Woche für Woche starten. Und wir haben ein paar...
Noch nicht.
So. Ein paar interessante Starts mitgebracht. Unter anderem einen Film mit einem großen Comeback von Pamela Anderson. Baywatch-Star. Star der meiner Kindheit quasi.
Okay.
Star der...
Wieso hast du so gelacht?
So,
als ich ein Kind war, habe ich gerne Barbed Wire geguckt.
Als ich Kind war, war auf jeden Fall Pamela Anderson ein großer Star und sie ist jetzt die Hauptdarstellerin im Film The Last Showgirl, den Jonas und ich zusammen im Kino gesehen haben. Von
Vor Wochen,
lange her. Ja.
Lange her.
Von Gia Coppola, der Enkeltochter von Francis Ford Coppola, die auch Filmemacherin ist. Produziert wird der Film von einem weiteren Coppola, nämlich Robert Coppola Schwarzman. Es ist also auf jeden Fall so ein Coppola-Familiending. Auf jeden Fall besser als Megalopolis, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ist ein Drama über ein in die Jahre gekommenes Showgirl in Las Vegas, die also seit Jahrzehnten schon auf der Bühne tanzt in so einem Las Vegas Showprogramm. Pamela Anderson, die angeleitet wird von diesem Showleiter, der gespielt wird von Dave Bautista. Sie hat außerdem eine ehemalige Kollegin, die gespielt wird von Jamie Lee Curtis. Und Billie Lourd, die Tochter von Carrie Fisher, spielt die Tochter von Pamela Anderson und ist meiner Meinung nach viel zu alt für die Rolle mit ihren Anfang 30. Und ich habe immer so das Gefühl, die soll so eine junge Studentin, die 20 sein soll, spielen. Und ich habe mich wirklich, ich habe das im Film nicht verstanden, muss ich offen sein. Und natürlich ist das Ganze so ein bisschen Meta und spiegelt auch Pamela Andersons Karriere wieder, die halt gerade natürlich auch ein bisschen in Vergessenheit geraten war oder zumindest ihre Glanzzeiten waren passé.
Gesundheitliche Probleme, glaube ich.
Gesundheitliche Probleme, genau.
Es ist so ein bisschen The Wrestler.
Ich wollte gerade fragen, ist das für Mickey Rourke, was The Wrestler ist? The Wrestler.
Ja, okay. Ja, es ist nur lange nicht so gut wie The Wrestler, das sage ich gleich.
Okay.
Der Film wurde innerhalb kürzester Zeit in Las Vegas gedreht und ist inspiriert von einer Show, die es wirklich gab, namens Jubilee. Und man, so ein bisschen der Catch an der Sache, aber das war ja bei Wrestler auch so, man sah ja nie irgendwie den Wrestler wirklich im Ring kämpfen zu seinen Hochzeiten oder sowas. Man sah nur dieses traurige, diesen traurigen Blutkampf, wenn ich mich an The Wrestler erinnere. Und hier ist es ähnlich. Man sieht die Show, The Razzle Dazzle, eigentlich.
Also das ist deine, Jonas.
So heißt die Show. The Razzle Dazzle. So heißt die Show, in der sie mitspielt. Ja, die gibt's. Also man sieht das nicht, aber die soll jetzt halt auch beendet werden. Und das, das treibt sie natürlich in den Lebenskrieg.
Weil das ist so ihr einziger großer Lebensinhalt. Mhm. Dafür hat sie auch ihre Familie so ein bisschen vernachlässigt. Und zeigt sie so, eigentlich der ganze Film zeigt sie so als gebrochene Figur, die jetzt damit klarkommen muss, dass dieses Ding, mit dem sie auch so bekannt und groß geworden ist, um die Welt gereist ist, dass das jetzt zu Ende geht und sie nicht weiß, wie sie weitermachen soll.
Die aber in ihrer chaotischen Art und sehr herzlichen Art irgendwie versucht, damit klarzukommen und sich über Wasser zu halten und auch den Kontakt zu ihrer entfremdeten Tochter irgendwie wieder aufzunehmen. Und ich finde Pamela Anderson wirklich, also ich finde diesen Film sehenswert wegen Pamela Anderson.
Ja.
Sie ist fantastisch in diesem Film.
Dieser Film ist auf sie zugeschneidert.
Ja, auf jeden Fall. Also das, sie verkörpert so eine Verletzlichkeit und so eine Aufgewühltheit, die ich komplett nachempfinden konnte. Was ich auch sehr spannend finde, es wurde auch mit sehr wenig Make-up gedreht. Also man sieht sie sehr oft, zumindest wirkt es so, als sei sie ungeschminkt. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ungeschminkt ist, aber es wirkt so. Und sie hat so eine sehr, also das ist auch tatsächlich ungewöhnlich gewesen. Sowas dann auch nochmal auf der großen Leinwand mitzubekommen, zumal die Kameraarbeit auch wirklich fantastisch ist in diesem Film.
Ja.
Und ich würde sagen, Dave Bautista und Jamie Lee Curtis haben ihr sogar fast die Show gestohlen, weil die auch großartig sind.
Es ist endlich wieder so ein Film, wo Dave Bautista wieder richtig auftrumpfen kann.
Ja.
Deswegen, aber trotzdem, ist zu empfehlen? Also wenn du sagst, ist nicht so geil wie The Rest, aber ist ja auch eine hohe Latte, finde ich.
Ja, das stimmt. Jonas lacht über hohe Latte.
Das stimmt gar nicht. Doch.
Ansonsten muss ich sagen, also das Schauspiel lohnt sich, für das Schauspiel diesen Film zu sehen. Das ist schon sehr, sehr stark. Und der geht auch in einige Richtungen, die ich nicht erwartet habe. Es ist jetzt nicht so viel hängen geblieben und so viel passiert dann letzten Endes doch auch.
Ja, und ich finde halt auch mit Pamela Andersons Figur passiert auch nicht sehr viel.
Das stimmt.
Okay.
Aber es ist auch auf der anderen Seite irgendwie kein Rührstück oder macht das irgendwie auf den. Also, dieser Film empfindet auch sehr viel Liebe für seine Hauptfigur, für Pamela Andersons Figur. Spiegelt auch so ein bisschen diesen Nostalgiewahn von Hollywood wider und dass man nicht mal loslassen kann. Ich finde aber auch, dass ihm so der Elan fehlt, so das gewisse Etwas.
Ja.
Trotzdem aber sehenswert.
Ja, es lohnt sich alleine schon für eine Szene, die mir wirklich das Herz gebrochen hat.
Wow, das war ein Versehen.
Den haben wir halt seltener gehört mit den richtigen
Antworten. Mit Jamie Lee Curtis, die Szene.
Ja.
Die hat mir das Herz gebrochen.
Mir auch.
Ja.
Mir auch. Deswegen, das lohnt sich schon. Ja. Genauso wie der Film Mr. No Pain. Das ist wieder mal ein toller deutscher Titel.
Das ist richtig gut.
Ja.
Das ist der Originaltitel?
Novocaine.
Novocaine.
Okay. Novocaine ist nämlich so ein Anästhetikum. Der Handelsname für dieses Anästhetikum, der chemische Name ist nochmal irgendwie anders. Das wird vor allem in der Zahnmedizin eingesetzt.
Ja, das heißt, im Fachjargon heißt das Mr. No Pain.
Okay.
Nein, tut's nicht. In Deutschland heißt der Film Mr. No Pain, ist mit Jack Quaid. kennt man, ist der Sohn von Dennis Quaid. Dennis Quaid, ne? Ich hab den Vornamen nicht falsch im Kopf.
Ja.
Dennis Quaid. Und Jack Quaid kennt man als Huey in The Boys zum Beispiel.
Ja.
Und in Companion. Großartig.
Ja, da habe ich noch nicht gesehen. Ja,
Empfehlung an der Stelle.
Genau. Und er spielt nämlich einen unscheinbaren Bankangestellten in dieser Action-Komödie, der seine große Liebe retten muss, als sie von Bankräubern entführt wird. Doch dann findet man heraus, dass er gar nicht so unscheinbar ist, nämlich dass er eine seltene genetische Erkrankung hat und keine Schmerzen empfindet. Und das wird ihm natürlich im Kampf gegen die Bad Guys zum Vorteil. Klingt wild, klingt trashig, erinnert mich so sehr an so einen High-Concept-Film à la Crank. Daran erinnert es mich.
Ganze Kimbo, finde ich.
Oder Ganze Kimbo, genau. Ja. Der Film kommt allerdings bisher wirklich sehr, sehr gut an.
Ja?
Ja, okay. Allerdings. Also der wird von vielen gelobt. Und ich habe unter anderem auch die Sprachnachricht von Lenny mitgebracht, falls ihr euch mal anhören wollt.
Ja, der hat den Film
eher dazu zu sagen.
Aber Lenny kann ich nicht mehr ernst nehmen. Der hat Zombieber nur 2,5 auf Letterboxd gegeben.
Hören wir uns das mal an, was er dazu zu sagen hat.
Hey, Lenny.
Mit Mr. No Pain bekommt ihr eigentlich exakt das, was ihr von einer Actionkomödie mit Jack Quaid erwarten würdet, wo es um einen Typen geht, der keinen Schmerz spürt. Also wirklich, das ist solide. Das macht Spaß, aber der Film hat so echt ein paar Probleme. Zum Beispiel braucht er echt lange, um in Fahrt zu kommen. Und dann hat er noch so ein, zwei finale Momente zu viel. Und ja, dadurch hat er irgendwie so eine halbe Stunde Überlänge, wie ich finde. Also das hätte man ordentlich knackig kürzen können. Aber für Jack Quaid, für den lohnt es sich auf jeden Fall. Der ist ein totaler Sympathieträger. Und ansonsten gibt's auch so ein paar coole, kreative Faustkampfelemente. Und es ist auch stellenweise echt ganz schön hart, aber auch jetzt irgendwie nichts, was man nicht anderswo schon besser und noch härter gesehen hat. Also für die Leute, die das mögen, könnte das vielleicht schon sogar ein bisschen zu lame sein. Aber ja, kann man machen. Ich würde aber trotzdem warten, bis der im Stream rauskommt. Denn ich glaube, der auf der großen Leinwand muss man nicht unbedingt machen.
Da widerspreche ich, Lenny, guckt Filme im Kino.
Ja. Das klingt so ein bisschen wie The Raid für den kleinen Mann.
Ja, genau.
Ich dachte, das ist ein Film für dich irgendwie so, ja. Faustkämpfe.
Nee, Faustkämpfe, das hat mich jetzt überzeugt. Ich will mir da auf jeden Fall anschauen.
Ja. Wie zu Hause.
Und ich muss sagen, ich hatte früher auch so ein bisschen eine Obsession mit Crank. Crank war so eine Zeit lang mein absoluter
Lieblingsfilm. Was? Crank ist dein Lieblingsfilm?
Ich wusste es. Crank ist so ein Jonas-Film. Also ich weiß nicht, warum. Das ist ein Jonas-Film.
Wie viele Fortsetzungen hat der? Mindestens nur eine. Okay.
Crank, ja. High Voltage.
Also High Voltage. Crank, wo der sich die ganze Zeit so an den Strom an die Nippel ballert oder
genau,
sowas.
Bei Crank 1 ist es so, da braucht der Adrenalin, um zu überleben.
Das ist ja auch der Witz, dass der halt ständig daran muss. Genau. Der muss High Voltage ständig sein. Ja.
Adrenalin erzeugen, und bei Crank 2 ist es Strom. Da muss er die ganze Zeit Stromstärke bekommen.
Da hätte man echt eine gute Reihe draus machen können.
Definitiv. Ich habe den, ich glaube, der zweite kam 2007 raus oder sowas, und ich habe das seit dieser Zeit auch nicht mehr geschaut. Ich glaube, ich muss mich in den alten Jonas zurückversetzen.
Also ich glaube, ich habe Crank 1 damals irgendwie dreimal gesehen oder so.
Guck mal, du hast auch eine Obsession.
Du bist auch keine Obsession. Ich fand den einfach nur witzig.
Ich habe den einmal gesehen.
Ja.
Hat aber, glaube ich, auch gereicht.
Also, ein guter Film. Wirst du die Alto Knights dreimal sehen? Das ist der Film.
Ganz ehrlich, die Alto Knights ist so, was das Tempo angeht und was die Geschwindigkeit angeht, ist das komplette Gegenteil von Crank.
Ich nicht dreimal, aber immerhin siehst du hier Robert De Niro zweimal.
Genau,
denn Robert De Niro spielt eine Doppelrolle.
Ja, Robert De Niro spielt eine Doppelrolle. Er kann es nicht lassen. Ein Mafia-Boss ist ihm nicht genug, also spielt er gleich zwei. Es ist so ein bisschen das Klischee auf die Leinwand gedacht.
Es ist so unnötig.
Barry Levinson führt Regie, den kennt man von Filmen wie Sleepers, den ich sehr mag, oder Good Morning Vietnam oder Rain Man. Und Robert De Niro spielt zwei Mafia-Bosse, die es auch wirklich so gegeben hat. Zum einen Frank Costello, den Anführer der Luciano-Familie, und Vito Genovese, der Anführer der nach ihm benannten Genovese-Familie war. Also das sind zwei Mafia-Bosse, die in New York gegeneinander Krieg geführt haben, einen Bandenfamilienkrieg um die kriminelle Vorherrschaft. Der Film startet 1957, und was auch auf wahren Begebenheiten beruht, einer der beiden möchte seine Mafia-Tätigkeiten hinter sich lassen und in Ruhestand treten.
Der von Robert De Niro gespielt wird.
Ja, genau.
Der Frank Costello möchte ich zusetzen.
Ja, es geht nämlich um den Boss aller Bosse quasi. Also nicht um Kollega, sondern wer quasi die ganze,
sondern um Farid Bang,
Mafia-Familien anführt.
Ja.
Ja,
ja, wie ist die Alto Knights? Ich habe den leider nicht gucken
können. Also, wer jetzt so einen klassischen Scorsese-Mafia-Film hat, wie Goodfellas oder Coppola The Pate vor allem, der Pate so ein bisschen, der wird hier enttäuscht. Denn dieser Film ist so eine Kombi aus Doku, vielen Rückblenden und halt normalem Spielfilm. Also, da gibt es super viele Schwarz-Weiß-Sequenzen, wenn zurückgeblendet wird, die dann sich mischen aus Realbildern und wiedergedrehten Bildern, also neu inszenierten Sachen.
Von der guten alten Zeit.
Von der guten alten Zeit gesprochen wird. Es wird super viel über diese Bilder drüber erzählt. So, ja, und dann war Prohibition von 1919 bis 1933, bla bla. Und da ist das und das passiert. Also wenn du dich nicht auskennst mit der späteren amerikanischen Geschichte, bist du hier super aufgeschmissen. Es werden so viele Namen reingeworfen. Und dann sitzt da halt noch Robert De Niro als Frank Costello und erzählt in die Kamera dokumäßig, was passiert ist. Aber auch so wenig, dass es kein festes Element ist. Und dieser Film weiß nicht, was er sein möchte.
Ich finde das total spannend, weil es gibt ja auch, kennt ihr den Fachbegriff von The Great American Novel? Das ist so, Es gibt ja so diesen Kunstbegriff, ich nehme an, das war nein, diesen Kunstbegriff Amerikaner, das ist so Kunst, die amerikanische Urseele abbilden möchte. Und viele Schriftsteller in den USA, und das ist so ein geflügeltes Wort geworden, wollen The Great American Novel schreiben. Also so diesen einen Roman, der so die USA, das Amerika,
Zeitgeist Amerikas komplett einfängt.
Genau, der so den Kern von Amerika trifft und den American Dream abbildet.
Hat versucht dieser Film mit dieser italienischen Einwanderungswelle, so dieses wir hatten ja nichts und wir mussten, was haben uns die anderen Europäer übrig gelassen, denn die indigenen Völker waren bereits ausgerottet, das wird auch so erzählt im Film, das ganze Öl war weg, das Gold war weg, was konnten wir denn machen, außer gegen korrupte Politiker und korrupte Polizisten dagegen kriminell zu werden und unsere Sachen zu machen, damit wir überhaupt was kriegen können. Also dieser American Dream vom Nichts zum Mafia-Boss schwimmt da immer so mit. Ich finde auch so ein bisschen beschönigend, aber nicht so romantisierend wie der Pate. Also Frank Costello kommt schon gut weg in dem Film.
Er kommt sehr gut weg. Wo du am Ende denkst, boah, der war halt einfach, der war ein Gangster.
Ich hab nur mal kurz gegengelesen, Wikipedia, da steht so ganz am Ende so, ja, dann hat er sich zugesetzt, aber es gibt keine Weise, aber Mutmaßung, dass er bis zu seinem Lebensende im internationalen Mafia-Gedönste dabei war, sind da so. Dafür so, der sitzt als alter Mann am Ende, ich spoilere jetzt einfach weg, züchtet er Rosen.
Ja.
Und so, ja. Also,
wird schon sehr als der Good Guy dargestellt, der immer so vernünftig ist und im Gegensatz zu Vito halt auch diese Jahrzehnte des Friedens so weiterbehalten will. Was man aber halt auch immer vergisst, ist, dass, auch wenn das Jahrzehnte des Friedens war, dass ja trotzdem Leute gestorben sind.
Ja, mehrfach, also wenn man sich das mal anguckt.
Das lässt der Film halt aus.
Und es ist diese typische Geschichte, das hast du auch bei Sopranos gesehen. Das hast du fast in jeder Mafia-Geschichte kommt das. Da kommt jemand vom alten Schlag, weil lange weg im Knast oder vielleicht in Italien untergetaucht, kommt wieder und will wieder das machen, was er vorher gemacht hat. Und ach, Überraschung, die Welt hat sich ein bisschen weitergedreht, die Zeiten haben sich geändert, aber die Person möchte halt wieder zurück an die Macht und das wieder machen wie früher. Und das klappt halt nicht.
Ja.
Und daraus entsteht halt ein Konflikt von Männern, die nicht kommunizieren können und einfach nur wütend sind. Und das ist halt auch dieser Film. Und ich liebe Mafia-Filme. Den nicht.
Ja, das ist den also, nicht. Wenn man schon viele gute Mafia-Filme gesehen hat, dann ist dieser Film halt einfach unterdurchschnittlich.
Das ist spannend, weil also dieser Film, der wird seit den 70ern wird daran gearbeitet. Und das ist so ein bisschen wie bei dem Don Quixote-Film von Terry Gilliam.
Ja, oder hier Coppola.
Oder Megalopolis. So seit Jahrzehnten dann gearbeitet und dann kommt das raus und es ist dann einfach enttäuscht.
Das Witzige ist auch, dass dieser Film heißt The Altonites, aber das wird mal ganz kurz erwähnt und spielt gar keine Rolle mehr. Und ich weiß es auch im Nachhinein nicht mehr so ganz, wer waren jetzt eigentlich diese
Altonites? Also es geht eigentlich um einen Club. Und die Leute, die da hingehen, das sind die Altonites. Es wird zweimal erwähnt, das war's. Und was auch ganz
furchtbar ist. Du weißt auch nicht so ganz genau, wer ist das jetzt nochmal?
Was ich leider auch ganz furchtbar finde. Anscheinend gibt es keine jungen Darsteller mehr für Mafia-Filme. Die sind alle alt. Das ist so, als hätte man, wäre man ins Altenheim gegangen und gesagt, Jungs, wir drehen einen Film, schnappt euch eure normalen Anzüge, wir drehen einen Film. Da ist niemand jung. Selbst die Polizisten in diesem Film sind alt. Okay, ein, zwei junge Personen kommen drin vor, geschenkt. Aber Robert De Niro ist halt, der ist 46 geboren, das macht ihn jetzt 79 Jahre alt, glaube ich.
Ich glaube, der ist schon über 80, oder?
Ist er nicht 46 geboren oder 43? Also auf jeden Fall, also er ist alt.
Er ist 81.
Er ist alt und spielt aber auch so, es ist nicht wie
Weil der ist ja mit 80 jetzt nochmal Vater geworden.
Stimmt, ja. Also es ist nicht wie The Irishman, wo sie ihn jünger machen, so krass. Also wo er dann irgendwie einen 30-Jährigen spielt, sowas man nicht abkauft. Aber auch hier hat er so eine soll einfach so mit 50, 60 sein. Und sie sind alle alt und bewegen sich alt. Und es tut ein bisschen weh, also die ganzen Leute von früher, so Al Pacino und sowas, generell so alt zu sehen.
Ja, klar.
Und hier tut das auch richtig weh. Und man hätte es einfach umsetzen müssen, auch diese Doppelrolle. Das ist Quatsch. Das ist ein Gimmick für draußen, dem Film. Tut das gar nichts. Ja. Das tut dem Film gar nichts.
Ich glaube, das wäre sogar besser gewesen, wenn die zum Beispiel Vito mit jemand anderem
hätten,
dass man eher so diesen Clash darstellen kann. So ein bisschen wie bei Heat. Das hat so zwei große Schauspieler gegeneinander sind. Und dann gibt es halt Szenen, wo beide Robert De Niros nebeneinander sitzen und du denkst dir die ganze Zeit so, boah, das ist irgendwie super weird, weil du ganz genau weißt, Das wurde getrennt voneinander aufgenommen.
Und? Ja, das ist halt deswegen, das war auch meine erste Reaktion, als ich das erfahren habe. Mhm. So geil, wieder mal ein Mafia-Film mit Robert De Niro. Robert De Niro in der Doppelrolle, er spielt gleich zwei Mafia-Bosse. Und meine erste Reaktion war, ach, ja toll, was ja.
Will ich selbst, nicht. Selbst wenn du es nicht weißt, wird es dir auf einmal so suspekt. Denkst, ist das auch Robert De Niro? Mhm. Und dann guckst du und dann fängst du halt an zu vergleichen. Ja, die Nase sieht anders aus, die Ohren sind anders.
Der hat auch, trägt er nicht so als in der einen Rolle halt wie, also Hut und ja. Brille und ja. so und die genau. andere halt ohne.
Genau, es ist quasi so, es spielen auch super viele Leute aus den Sopranos mit, was ja ganz cool ist, aber ich muss die ganze Zeit an so Sopranos auf Fuß bestellt denken, ja. ein bisschen.
Ja. Also ich habe viele Leute finden ja auch The Irishman unfassbar langweilig, der ist ja auch 3,5 Stunden lang.
Ich finde den nicht langweilig.
Ich mochte den auch sehr und ich finde The Altonites hat sich länger angefühlt.
Ja,
der Film, weil der auch so im Mittelteil, der dümpelt vor sich hin und du weißt nicht so recht, was wollen die jetzt hier eigentlich, auf was wollen die hinaus?
Ja. Und wenn du weißt, worauf sie hinaus wollen, es gibt so diesen großen Trick von Frank Costello, wie er sie alle kriegt quasi.
Das war cool.
Ja, die Idee ist gut, aber du weißt genau ab, so sagen wir mal, die Sequenz, ja, die geht 20 Minuten. Mhm. Ab Minute 5 weißt du, worauf es hinausläuft.
Ja.
Und bis dahin ist es Aufbau. Und die Auflösung ist halt wirklich, als hättest du einen 100-Meter-Lauf im Altenheim gemacht und du siehst, komm.
Aber das, was die am Ende sagen, was quasi so ausgelöst wurde, das wusste ich nicht. Das war nicht dann interessant. Aber
darüber habe ich keinen Film gesehen. Ja. Über Jade Cahoover.
Ja. Ja.
Also es wird viel über Blabla, es wird viel.
Viele Filme.
Es wird viel erzählt. Und wenig also gezeigt.
Lieber einen Film über J. Edgar Hoover sehen. Naja,
lieber nochmal Goodfellas schauen.
Ja.
Goodfellas übrigens.
Der wird doch gezeigt.
Und übrigens Goodfellas.
Ah, nee, in Dings wird er gezeigt.
Altonites und Goodfellas haben denselben Arbeitstitel. Fun Fact. Oh. Beide hatten als Arbeitstitel Wise Guys.
Und ich will nochmal einen Gag wiederholen, den ich gestern gemacht habe. Ich finde, Barry Levinson hat damals mit Rain Man wirklich einen Gag auf der Straße gelassen.
Oh Gott, ja.
Oh, was kommt jetzt, Jonas?
Der hätte ihn auch einfach Brain Man nennen
können. Oh, Jonas. Oh, Jonas.
Sie gleich direkt so wie Lenny.
Warum? Apropos Lenny hat einen Film gesehen, das will ich jetzt hier der Vollständigkeit halber auch noch sagen. Es ist nämlich ein Film von einem sehr beliebten deutschen Regisseur, nämlich Tom Tykwer, bei dem ich immer sage, ich habe immer aus irgendeinem Grund Probleme mit seinen Filmen. Selbst mit Lola Rent, obwohl Lola Rent mit meiner Meinung nach auch ein toller Film ist. Das Licht erscheint auch diese Woche, ein deutscher Film mit Thala Aldin und Lars Eidinger. Der Film ist gute 3 Stunden lang und er dreht sich um eine syrische Migrantin, die als Haushälterin bei einer äußerst dysfunktionalen Familie in Berlin anfängt und durch sie findet diese Familie wieder zusammen. Und dann wird aber ein Geheimnis über sie offenbart, das alles verändert. Und ich habe mit Lenny drüber gesprochen und er ließ wirklich kein gutes Haar in diesem Film. Der fand den viel zu lang.
Er hasst auch Lars Eidinger.
Und Tom Tykwer. Und er sagt auch, Lars Eidinger sieht man permanent nackt in diesem Film.
Ich fand das ein bisschen weird, weil es in Familien, also es geht in der Familie. Warum ist Lars Eidinger jetzt halt nackt in seiner Familie? Das ist super komisch. Wir haben den Film nicht gesehen. Ja, eben, wir wissen es nicht, deswegen.
Ja. Aber Lennys Aussage war, dass das ein Film ist, der dir die Welt erklären möchte und wirklich jedes Problem der Menschheit irgendwie innerhalb kürzester Zeit lösen will und sich dadurch nur so anfühlt, als würde er an der Oberfläche
kratzen. So ein philosophischer
Versuch. Aber halt auf Tümpelhöhe quasi, so tief wie ein Teich.
So tief wie Jonas Brain-Man-Witz.
So tief wie die Gläser, die Jonas äxt.
So tief wie Crank.
So tiefgründig wie Crank, ja. Ist allerdings halt auch wieder mal ein spannender deutscher Film eigentlich, der sich hohe Ziele setzt. Und ich finde, dafür kann man Tom Tykwer immer wieder gut zusprechen. Also er macht halt aber auch die Dinge, die sonst niemand macht. Und hat mit jedem Film erfindet er sich irgendwie neu oder versucht was Neues. Und das rechne ich ihm auch hoch an, auch wenn ich mit seinen einzelnen Filmen immer so meine Probleme habe. Selbst mit einem Das Parfüm.
Ich mag das Parfüm.
Ich habe Cloud Atlas immer noch nicht gesehen. Das ist
der Film, ist auch lang.
Der ist ganz, ganz, ganz weit oben auf meinem Pile of Shame.
Boah, aber
und jedes Mal, wenn ich das sage, dann nehme ich das nach dem Podcast mir auch vor und hol das nach, weil
ich habe die Vermutung, dass du den echt nicht mögen wirst.
Nee.
Meinst du?
Ja. Ich glaube auch. Der ist auch
super beliebt.
Der ist sehr philosophisch.
Ich glaube, der ist hier zu pseudophilosophisch.
Ja.
Ja.
Weil es nervt am Ende auch so ein bisschen, weil es sich auch da wie so ein bisschen wiederholt. Liegt aber auch an den Rollenbesetzungen.
Ja, jetzt wo du mich gefragt, ich habe wirklich eben noch gehofft, bitte frag mich nicht, Atlas, weil jetzt habe ich mir vorgenommen, den jetzt auch zu gucken.
Wir schließen jetzt einen Vertrag, Alper. Du musst den bis morgen angucken.
Nimm dir heute mal 3 Stunden Zeit und guck dir Cloud Atlas an.
Ja, nee, dann gucke ich lieber Paris Chatham nochmal. Gut.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören, auf welcher Podcast-Plattform das auch immer stattfindet. Danke, Jonas. Auf welchen Podcast-Plattform hörst du uns zu?
Auf Spotify. Ich höre die Podcasts nicht nochmal, weil ich weiß ja, was ich.
Ach so. Du weißt überhaupt nicht, was du gesagt hast. Du hast es morgen schon wieder vergessen.
Ich finde das auch ein bisschen cringe, jetzt, wenn ich jetzt den Podcast nochmal hören würde. So mit so, ah, da habe ich einen Gag
gemacht. Aber Jonas, der Brainman-Witz, der bleibt für die Ewigkeit.
Ja. Was ist denn, wenn du bist ja Märchenfan, Jonas?
Ja.
Was ist denn so für dich die Moral der Geschichte, was man hier so am Schluss noch so als Botschaft, sowas wie be excellent to each other, was man hier noch so in die Welt hinaus posaunen könnte?
Ich muss hier raus!
Okay.
Was?
Ich dachte so, also die Moral von der Geschichte, Jeopardy gewinnt man oder nicht? Eigentlich sogar haben gar nicht Jeopardy gespielt, Familienduell.
Familienduell gewinnt
man oder nicht?
Das war jetzt deine Botschaft an die Welt, ich muss hier raus.
Ich muss hier raus!
Ja. Das ist deine Botschaft.
Ja.
Danke dir dafür.
Und ich musste nicht pinkeln gehen, wollte ich nur sagen. Ich habe das Glas geäxt und ich habe nochmal eins getrunken und ich musste nicht pinkeln gehen.
Ich bin stolz auf dich.
Schade für sie.
Und wieder hast du die Welt ein Stück weit besser gemacht, wie mit deinem Brainman-Witz. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Jonas Ressel, Marius Stolz, Alperka Turfan. Redaktion: Alperka Turfan. Gastbeiträge: Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt: Rosa Husemann. Grafik und Design: David van Steppold. Intro-Stimme: Engelbert von Nordhausen. Setaufbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so sehr.
Das ist
einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben. Immer
so. Nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach, das so ein Mechanismus, würdelos, wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Cappy-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.